Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Die neue Woche steht an und damit, ihr wisst es ganz genau, gibt es eine neue Folge von Kreisab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Episode 381. Heute dauert es wahrscheinlich mal wieder ein bisschen länger, aber ich hoffe, das macht nichts. Ihr nehmt euch ja regelmäßig die Zeit, das freut mich sehr. Und ich habe, glaube ich, ein paar Themen vorbereitet, die mehr als nur interessant sind. Mit Björn Parzen schaue ich auf die internationale Woche zurück. Was ist in den vergangenen Tagen passiert? Es gab die Rückspiele in den Playoffs der European League und der Champions League. In der Champions League waren gar keine deutschen Vertreter mit dabei, denn die haben die Playoffs einfach mal übersprungen und stehen ja bereits im Viertelfinale. Da schauen wir sogar schon ein klein wenig voraus und das machen wir auch, was die European League angeht. Die Recken leider ausgeschieden. Trotz eines Sieges im Hinspiel gegen Sevohof hat es dann nicht gereicht für die Runde der letzten Nacht. Aber wie gesagt, das bespreche ich mit Björn genauso, wie wir darüber sprechen, was zu erwarten ist von der Olympia-Qualifikation der Frauen. Und außerdem schauen wir auf zwei absolute Legenden, die mittlerweile offiziell bekannt gegeben haben, dass sie ihre Karriere beenden werden, nämlich Mikkel Hansen und Nikola Karabatic. Und im Interview der Woche begrüße ich Maren Weigel und Julia Behnke. Mit den beiden habe ich gesprochen am Rande der Länderspiele in Heidelberg. In den vergangenen Tagen gab es ja gleich drei Stück, drei Siege gegen die Ukraine, einer und zwei gegen Israel und damit sechs Siege in sechs Spielen für die deutschen Frauen in der ja doch eher schwachen Gruppe in der EM-Qualifikation. Und wir schauen zurück auf ihren Pokalsieg mit Metzingen. Das war der erste Titel in der Vereinsgeschichte. Wir schauen ein bisschen allgemein darauf, wie das so ist mit ihrer Karriere, warum beispielsweise Maren Weigel aufhört, warum Julia Behnke ins Ausland gegangen ist, was sie dort gelernt hat und natürlich auch schauen wir zusammen auf die Olympia-Qualifikation voraus, ein bisschen anders als das bei Björn der Fall ist. Aber zunächst begrüße ich den Kollegen Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Schönen guten Tag, Tom.
Ja, hi Sascha.
Das war aber eine kurze Antwort. Ist die Laune entsprechend nach dem, ich wollte sagen, Erfolg des BHC gestern, aber das stimmt natürlich gar nicht. Sie haben überhaupt nicht gewonnen, sie haben verloren gegen den TSV Eisenach. Das war eine richtig bittere Pleite, so kann man es, glaube ich, sagen.
Ja, das war eine bittere Pleite und tatsächlich beeinflusst das die Laune schon ein bisschen, weil ich ja diesen Verein jetzt schon sehr, sehr lange betreue, journalistisch verfolge sozusagen. Und dann, ja, möchte man natürlich nicht in die zweite Bundesliga absteigen. Und ich habe auch gedacht, ja, dass man entwicklungstechnisch darüber hinaus ist und wurde dann diese Saison leider eines Besseren belehrt. Also tatsächlich, ja, das tut schon weh.
Wir haben das letzte Mal miteinander gesprochen, das war am 4. März. Ich glaube, das war nach dem Spiel gegen Leipzig. Kann das sein?
Ja, definitiv war das so. Ich glaube, da kannst du ja auch noch eigentlich ganz gut dran erinnern. 22-33 in Leipzig verloren und da war der BHC ja schon in der Krise, beziehungsweise verschärft in der Krise. Das war auch eine unterirdische Leistung da in Leipzig und da hätte ein Impuls erfolgen können und der Impuls kam eben nicht. Und jetzt steht man da, wo man steht.
Danach gab es ja noch eine Heimniederlage mit 7 Toren, hat man verloren gegen den VfL Gummersbach. Und dann die Pause, die kurze mit der Olympia-Qualifikation. Danach hat man gegen den SC Magdeburg eine ordentliche Leistung gebracht, definitiv, hat aber auch mit 3 Toren zu Hause verloren. Dann gab es noch eine bittere Pleite beim TVB Stuttgart, wo man es wieder in der Schlussphase weggeworfen hat, wie das eigentlich in den letzten Wochen und Monaten regelmäßig der Fall gewesen ist. Und eben jetzt gestern dieses Spiel gegen den TSV Eisenach. Der Klassiker zuletzt, ich wiederhole mich da, deine Erwartungshaltung vor dem Spiel, weil du eben so ein bisschen angedeutet hast, dass du eigentlich ja, schon optimistisch gewesen bist.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich optimistisch vor dem Spiel war, muss ich dir ehrlich sagen, sondern eher hoffnungsvoll. Ich hatte zuletzt halt immer so dieses Gefühl, das wird nichts, der BRC wird verlieren. Nur ich dachte jetzt in dem Heimspiel gegen Eisenach, vielleicht war da auch einfach der Wunschvater des Gedankens, kriegen sie es hin. Also ich habe gedacht, ja, jetzt wirklich auch das Publikum, die Zuschauer wussten genau, um was es ging. Die Stimmung in der Halle war wirklich elektrisierend, was auch befeuert wurde durch eine ganze Fanschar aus Eisenach. Also da hat man sich dann quasi gegenseitig so ein bisschen duelliert auch. Und die Stimmung war wirklich fantastisch in der Halle. Schon beim Reinkommen eine Stunde vorher habe ich so eine ganz besondere Atmosphäre verspürt und ich hatte das Gefühl, ja, das kann was werden und ja, es war eben nicht so und die Enttäuschung ist natürlich riesig und es lief letztendlich in den letzten 5 Minuten wie zuletzt eben so oft, dass man irgendwie die Nerven verloren hat, während der Gegner ja natürlich auch ein bisschen weniger Druck hatte in der Situation und es einfach ein bisschen konsequenter, sachlicher, ruhiger gemacht hat in einem hektischen Spiel. Und da hat also nach eben die Schlussphase, die letzten 4 Minuten, cool für sich entschieden, während der BRC hektisch versucht hat, dann eben abzuschließen, noch eben Antworten zu finden und dann tragischer Held jetzt in dem Fall, also ist ja dann kein Held, tragische Figur in dem Fall, war jetzt dann Lukas Stutzke, wobei er war einer der Aktivposten beim BRC, also das ist überhaupt gar kein Vorwurf, aber er hat am Ende eben 2 Großchancen dann auch vergeben, was dann eben so ein bisschen den Sargnagel in dieses Spiel gebracht hat und ja, wenn man so möchte, diese Niederlage bedeutet für mich den Abstieg des BRC aus der Handball-Bundesliga.
Wir sprechen gleich darüber, warum das so zustande gekommen ist, in dem Spiel selbst natürlich auch, aber welche Konsequenzen das auch haben wird. Du hast aber eine Sache gerade erwähnt, die ich sehr interessant finde. Du hast von der speziellen Stimmung in der Halle gesprochen und ich meine, ich gehe auch oft ins Stadion, ich gehe natürlich auch sehr oft in die Handballhalle und ich habe so den Eindruck, man spürt das vorher immer so ein klein bisschen. Was passiert in einem Spiel, weil man eben Gefühl dafür bekommt, was für eine Stimmung auf den Rängen herrscht. Was ich aber interessant finde in dem Zusammenhang, Tom, ist, die Halle war nicht ausverkauft. In einem Spiel, wo es um alles ging für den Bergischen HC. Du hast in deinem Text von einem Muss-Muss-Muss-Spiel gesprochen. Also ich finde, das sagt schon ein bisschen was aus und da können wir vielleicht den Bogen auch ein bisschen spannen. Ich will nicht sagen, dass der BHC in dieser Saison ein wenig heimatlos wirkt. In der vergangenen Spielzeit hat man sogar in 4 Hallen gespielt, in Solingen, in 2 in Düsseldorf und in Wuppertal. In dieser Saison ist es eine weniger, aber trotzdem, irgendwie passt das, finde ich, ins Bild. Wie siehst du das?
Also die Halle war ausverkauft, zumindest wurde es so durchgesagt, 3000 Zuschauer, okay. Und die Halle ausverkauft. Bis kurz vorm Spiel gab es eben noch Resttickets. Wie in der Unihalle eben häufiger gibt es so noch Karten mit Sichtbehinderung, die dann eben relativ schlecht weggehen. Aber das Spiel war schon gut besucht und von daher, da würde ich jetzt das Pferd nicht so rum aufzäumen, ehrlich gesagt. Natürlich, Eisenach hat sicher dabei geholfen, das Ding auszuverkaufen und vielleicht stimmen deine anderen Punkte auch. Also so ein bisschen, ja, man ist ja der Verein, der aus Solingen und Wuppertal kommt. Man hat sehr, sehr viele Fans in Solingen, spielt aber eben gar nicht mehr in Solingen. So ein klein bisschen Identifikation hat man eben vielleicht verloren in der letzten Zeit. Auch, ja, dann in Düsseldorf, um da wirklich den Funken überspringen zu lassen, braucht man auch noch ein bisschen mehr Erfolg, denke ich. Aber das ist für mich so ein Nebenkriegsschauplatz, ehrlich gesagt. Also natürlich kann man einfach sagen, ja, in der Klingenhalle, das ist der Solinger Spielort, da hätte man mehr Punkte geholt, hätte. Möglich ist das. Möglich ist es, dass man vor der Klingenhallenkulisse, die berüchtigt ist, mehr gepunktet hätte. Aber das ist für mich alles so, ja, Ablenkung vom Wesentlichen. Als BRC mit dem Kader, mit dem höchsten Etat, den man jemals hatte, geht man in die Saison. Kein Mensch hält einen für einen Abstiegskandidaten. Es gibt zig Teams, die da zu diesem breiten Mittelfeld gehört, wie man das genannt hat, mit dem sich der BRC duellieren kann. Und du kriegst es nicht hin, am Ende der Saison vor natürlich komplett euphorisierten Eisenachern zu landen und Baling womöglich nicht mal vor Baling, das werden wir noch abwarten. Das ist für mich das Entscheidende und das Gerede dann um, hätten wir in der Klingenhalle die Punkte geholt, ja, das ist für mich nicht maßgeblich und ich finde auch, das ist einer der Punkte, wo ich nicht in ernsthafte Kritik jetzt mit der Vereinsführung oder so gehen würde, denn irgendwann ist es halt auch mal genug. Die Zustände in der Klingenhalle waren nicht mehr tragbar und da wurde auch von Seiten der Stadt einfach zu wenig für getan, um den BRC in der Halle zu behalten. Da war aus meiner Sicht nicht mal das Bemühen erkennbar, wenn da Duschen gesperrt worden sind wegen Legionellengefahr oder wenn darauf hingewiesen wurde, dass diese Gefahr besteht. Da gab es keine Nachricht, da kam man in die Halle, da hing dann einfach so ein Zettel an der Tür und dann konnte das Auswärtsteam halt gucken, was er mit der Information macht. Das ist nur eine kleine Geschichte, die dann einfach dazu beigetragen hat, dass das Fass dann irgendwann auch mal überläuft. Davon abgesehen, dass man 0 für VIP-Publikum, für Partner einfach überhaupt nichts zu bieten hat in der Klingenhalle und der VIP-Raum im Mattenraum ist. Das ist einfach eine Katastrophe und da bin ich tatsächlich, also unterm Strich schon bei Jörg Füste zu sagen, okay, irgendwann genug ist genug. es hätte vielleicht dann anders laufen können, wenn dann da auch von städtischer Seite dann auch mal was gekommen wäre, einfach wenn man da erkannt hätte, man will, der BRC ist unser Verein, jetzt halten wir den hier. Da sind die Fronten sicher auch irgendwie verhärtet oder das ist alles andere als optimal gelaufen. Aber dass man dann irgendwann mal sagt, so, wir können nicht mehr in der Klingenhalle spielen, das kann ich dann nachvollziehen. So. Und das Gerede jetzt darum, in der Klingenhalle hätten wir die Liga gehalten, ist mir völlig wurscht. Völlig wurscht.
Zunächst mal, sorry dafür, ich hatte eine falsche Information, bin tatsächlich davon ausgegangen, dass das Spiel nicht ausverkauft gewesen ist. Ich meine, ich hätte das auch gestern bei der Übertragung so gehört, also die Info ist an der Stelle falsch. Trotzdem sagt es natürlich was aus, wenn das Spiel im Vorfeld nicht schon ausverkauft gewesen ist. Jetzt hast du eben aber auch erklärt, woran das liegt. Es gibt ein paar Plätze in der Unihalle, da ist die Sicht, ich sag's mal so salopp, tatsächlich äußerst beschissen und da würde ich mir auch kein Ticket kaufen, deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen. Aber klar, sind natürlich auch ein paar Eisenacher Fans mit rübergekommen. Lass uns über das Spiel konkret sprechen, Tom. Was hat dafür gesorgt, dass Eisenach, obwohl der BHC sehr gut reingekommen ist und das Momentum komplett auf seiner Seite hatte, das Spiel noch drehen konnte?
Ja, also für Eisenach ist das vielmehr eine Kannensituation. Man kommt halt in die Unihalle und die ganze Liga gefühlt möchte, dass Eisenach jetzt den Klassenerhalt schafft. Das muss man auch mal sagen. Das spürt diese Mannschaft natürlich auch. Die ganze Region steht hinter denen gefühlt. Die kommen in die Halle und werden schon von ihren Fans da mit Anfeuerungen begrüßt. Also die Fans sind direkt wahrnehmbar, schon als die Mannschaft das erste Mal überhaupt die Halle betritt. Das gibt einem sicher ein gutes Gefühl als Spieler. Und es ist halt eine Situation so, wenn wir das gewinnen, dann schaffen wir, zumindest aus Expertensicht, was vor der Saison jeder gesagt hat, dann schaffen wir hier das Unmögliche, dann machen wir hier einen ganz entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt, den uns vor der Saison einfach niemand zugetraut hatte. So. Und wenn wir es nicht schaffen, dann geht die Welt auch nicht unter. Dann haben wir noch einen Punkt Vorsprung und wir haben einen spannenden Abstiegskampf und dann sind wir immer noch mehr als im Soll und es ist eigentlich das, was jeder erwartet hatte und mehr, weil wir immer noch über dem Strich stehen. Von daher, die Drucksituation ist ja halt ganz klar beim BRC gewesen. Das heißt, Eisenach kann einfach weitermachen, auf seine Stärken vertrauen. Ja, und wenn der BRC anfängt nachzudenken und dann eben nach einer Führung, die 7-4 war, was ja auch jetzt keine hohe Führung ist, dann halt sich wieder 2-3 Fehler erlaubt, ist ja auch irgendwie normal. Aber dann eben anfängt nachzudenken, oh Mann, jetzt wird das aber hier doch eng, dann ist der psychologische Vorteil natürlich beim Gegner. Und was ich auch im Vorfeld gesagt hatte, war, also wenn man das Spiel gewinnt, dann gewinnt man es mit einem Start-Ziel-Sieg, wo einfach wenig anbrennt, wo man den Gegner die ganze Zeit auf Distanz halten kann. Kommt man in diese enge Schlussphase, dann ist einfach im Kopf, wir haben keine Schlussphasen zuletzt gewonnen, wir haben da immer schlecht ausgesehen, immer hat der Gegner dann irgendwie mehr Glück gehabt, was auch immer man dann als Spieler jetzt im Kopf hat, ja. Und dann ist das einfach unwahrscheinlich, dass man es dann in so einem Spiel in so einer Schlussphase, wo es dann super eng ist, rumreißt, wenn der Gegner so einen Kopfvorteil hat. Und das war es halt, der Gegner hatte einen absoluten Kopfvorteil und hat den dann halt am Ende auch souverän genutzt. Der BRC hätte es wirklich vom 7-4 auf 10-7, auf 14-8 und so weiter. Dann würden wir hier anders sprechen. So hätte man sich aus der Krise befreien können, aber ich glaube eben nicht in so einem engen Spiel.
Ich suche ja immer so ein paar Fotos raus, um das Ganze dann unter der Woche bei Social Media zu bebildern und habe mir auch Fotos rausgesucht zum Spiel gestern. Da gibt es ein Foto oder mehrere Fotos von Jamal Naji bei der Pressekonferenz, der äußerst angeschlagen aussah. Wie ordnest du das ein, auch im Vergleich zu den vergangenen Wochen?
Na, ich hatte gestern schon das Gefühl, dass er wirklich mitgenommen ist, ja, von dieser Niederlage. Und ich will nicht verhehlen, dass ich das Gefühl jetzt nicht immer hatte bei ihm. Das muss man jetzt ja auch nicht immer so ausstrahlen. Ich meine, gestern war natürlich irgendwie auch die Niederlage der Saison, aber die hat gesessen, das kann man sagen, bei ihm, bei allen Spielern, beim Publikum. Also ich habe Menschen weinen sehen. Es gibt schon noch Identifikation auch mit dem BRC. Das war schon brutal, weil klar, jetzt gibt es natürlich Durchhalteparolen, wir machen weiter und kämpfen um den Klassenerhalt, solange bis rechnerisch entschieden ist. Aber wollen wir ehrlich sein, also man muss jetzt nicht mehr mit viel rechnen. Also diese Niederlage hat schon gesessen und hinterlässt Spuren.
Jörg Förster hat nochmal bestätigt, dass es keinen Trainerwechsel mehr geben wird in dieser Saison. Die Chance darauf, wurde die deiner Meinung nach liegen gelassen? Wurde die verpasst? Hätte man das machen müssen?
Ja, erstmal dazu, dass er jetzt gesagt hat, wir werden den Trainer diese Saison nicht wechseln. Das überrascht mich jetzt nicht. Man hat halt jetzt einmal diese Entscheidung getroffen, dass man das zusammen durchzieht. Nach dem Leipzig-Spiel hat man das ja so entschieden. Ich glaube, das war auch noch nicht entschieden, als wir Anfang März gesprochen haben. Da kam dann diese Verkündung erst ein paar Tage später. Da hat man dann ja nach ganz vielen internen Gesprächen dann verkündet, man macht gemeinsam weiter, man hat Dinge angesprochen, die längst hätten ausgesprochen werden müssen, so in etwa war der Wortlaut. Und jetzt erfolgt die Konzentration aufs Wesentliche und zieht das jetzt durch. Und auch aus Spielerkreisen habe ich gehört, die Kommunikation sei jetzt viel besser. Also zwischen Mannschaft und Trainer und Mannschaft. Also es hat schon was gebracht, wohl diese Komplettaussprache. Und dass man dann jetzt in der Situation, wo man dann jetzt ist, dann sagt, okay, jetzt ziehen wir es auch bis zum Ende durch, kann man sicher so akzeptieren, weil ich finde, es ist halt zu spät. Es ist halt zu spät, das jetzt noch zu machen. Dann müsstest du jetzt wirklich anfangen, dann alles zu gewinnen, während Eisenach noch wirklich Punkte lässt. Also ich sehe da nicht so richtig die Perspektive. Und das kannst du jetzt auch durchziehen. Du könntest es aber jetzt genauso auch tun. Es spielt eigentlich keine Rolle mehr. Also aus meiner Sicht ist die BHC-Saison einfach jetzt gelaufen, um es mal so ganz plump und polemisch daher zu sagen. Die Saison ist jetzt einfach vorbei. Und deine andere Frage, ja, also diesen Impuls hätte man setzen können und vielleicht auch setzen müssen nach diesem Leipzig-Spiel, was für mich der absolute Offenbarungseid war. Und man hat es nicht getan. Man hat sich für den Weg entschieden, den den BHC natürlich in der Vergangenheit herausgemacht hat, die Kraft in uns, um es mal einfach so zu sagen, und war halt überzeugt, dass man es eben gemeinsam hinkriegt, also in derselben Konstellation, und ist damit gescheitert. Jetzt muss man sich fragen, warum hat man so entschieden? Hat man jetzt einfach nur so entschieden, weil man der Verein sein möchte, der dieses die Kraft in uns lebt, der anders ticken möchte als andere Vereine? Sind wir doch mal ehrlich, in fast jedem anderen Bundesliga-Verein wäre Jamal Naji ausgetauscht worden im Laufe dieser Saison. Ja, der es einfach anders macht als die anderen Vereine. Wenn das der Antrieb war, dann ist das natürlich eine krasse Fehlentscheidung gewesen. Also das darf einfach nicht der Antrieb sein. Man muss einfach manchmal auch der Verein sein, der auch tickt wie die anderen. Also das ist ja nicht immer so, dass die anderen alles falsch machen. Wobei ich das natürlich nicht weiß. Ich gehe einfach mal davon aus, man hat wirklich erkannt oder dann die Hoffnung gehabt, dass das eben dann jetzt funktioniert und dass Trainer und Mannschaft dann eine Einheit sozusagen bilden im Kampf gegen den Klassenerhalt. Man kann auch nicht abstreiten, dass es danach besser geworden ist. Also fand ich so von Auftritten und von der Attitüde, die die Mannschaft ausgestrahlt hat. Aber im Ergebnis gab es halt weiterhin 0 Punkte. Der BRC hat in der gesamten Rückrunde 0 Punkte geholt. Und das spricht dann eher dafür, dass man sagen kann, ja, man hätte wohl da diesen Impuls eines Trainerwechsels setzen müssen. Und ich finde, es geht dann auch gar nicht darum zu sagen, Naji ist ein schlechter Trainer oder irgendwie sowas in der Art. Ich glaube einfach, dass das der Schritt war, den man noch hatte. Man konnte ja nicht sagen, okay, jetzt, wir haben Anfang März, sind gar keine Transfers mehr möglich. Wir holen mal noch irgendwie 3 Hochkaräter irgendwie ins Bergische Land, die uns dann hier retten. Also solche Optionen gab es ja einfach gar nicht mehr. Das war die letzte Option, irgendetwas Entscheidendes zu ändern. Und ich glaube, dann einfach ganz platt, frischer Wind hätte da schon geholfen. Und den hat man halt nicht bekommen. Und die Konstellation mit Naji hat einfach da ja nicht mehr so funktioniert, wie man sich das eben erhofft hat. Und ich meine das gar nicht mit so einer ganz konkreten Schuldzuweisung auf eine Person. Ich glaube einfach, dass da dann einfach die Mechanismen des Sports hätten greifen müssen. Und wenn ich davon spreche, keine konkrete Schuld jetzt auf die letzten Spiele, da kann man nicht sagen, also Naji hat jetzt irgendwie Schuld an diesen letzten Niederlagen oder so. Das würde ich überhaupt nicht sagen. Das wollte ich eigentlich gerade sagen. Nur wenn man den Gesamtsaisonverlauf sieht, dann muss man einfach auch erkennen, dass es beim BRC sehr, sehr viele Negativentwicklungen gab. Und ich glaube, dass halt da frischer Wind dann wirklich geholfen hätte. Und da muss man dann natürlich auch erkennen, die Mechanismen des Sports hätten diesen Trainerwechsel verlangt. Und ich glaube, in dem Fall wäre das dann eben ausnahmsweise richtig gewesen, mal das zu tun, ja, was offensichtlich ist. Sagen wir es mal so. Was offensichtlich ist, was die meisten Vereine halt gemacht hätten. Ja, ich glaube, die Kraft in uns hätte man da immer aussetzen müssen.
Ja, das ist der Slogan des Bergischen HC und du hast es gerade hinlänglich beschrieben, dass das in dieser Saison nicht so funktioniert hat. Wir schauen mal ganz kurz noch auf die Spielpläne der beiden Mannschaften. Der BHC hat am Freitag noch ein Nachholspiel zu absolvieren bei den Rhein-Neckar-Löwen und die treten genauso als Kätzchen auf wie die Bergischen Löwen. Von daher bin ich mir nicht sicher, wie das ausgeht. Die Rhein-Neckar-Löwen haben in Wetzlar verloren und dann geht's nach Balingen. Ich glaube, in der zweiten Liga hat der BHC mal in Balingen gewonnen, aber sonst sieht das in der Regel da immer relativ schlecht aus. Zu Hause gegen Erlangen, beim HSV, zu Hause gegen Lemgo, bei den Füchsen und zu Hause gegen Flensburg. Mal angenommen, sie würden 3 dieser 7 Spiele für sich entscheiden und das wäre ja dann fast eine ausgeglichene Bilanz, also massiv besser als bislang in dieser Saison, dann hätten sie einen Zähler mehr als Eisenach, wenn die kein Spiel mehr gewinnen. Und jetzt schauen wir uns mal kurz an, gegen wen Eisenach noch alles so antritt. Zu Hause gegen Stuttgart, zu Hause gegen Lemgo, in Balingen, dann zu Hause gegen Flensburg, dann auswärts beim HSV und dann zu Hause gegen die Füchse. Also bei den letzten 3 Spielen würde ich dann schon sagen, wird es äußerst schwer, wobei dieses letzte Auswärtsspiel in Hamburg, das ist am 29. Mai, ein Tag später, ist in Eisenach bzw. in Thüringen Feiertag. Mich würde nicht wundern, wenn die sich alle nochmal so bekloppt, wie die sind, im positiven Sinne in Zug setzen und dann die Halle in Hamburg einnehmen. Aber wir müssen natürlich auch auf der anderen Seite darüber sprechen, Tom, dass es dem THSV Eisenach gelungen ist, mit einem Sieg übrigens, im ersten Saisonspiel gegen den Bergischen HC, mit einem Treffer, mit einer außergewöhnlichen Deckungsvariante, mit vielen Emotionen und so weiter, die Liga oder sagen wir mal die Herzen der Fans, der neutralen Fans auch, die überhaupt gar keine Eisenach-Fans sind, im Sturm zu erobern. Micha Kaufmann hat da etwas geschafft, auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Wenn wir jetzt auch mal schauen, er hat gestern mit 4 Rückraumspielern gespielt, teilweise ohne Kreisläufer, völlig verrückt und trotzdem haben die das Ding dann für sich entschieden und auch verdient gewonnen. Ja, da muss man einfach nur den Hut ziehen. Sie haben deutlich weniger Geld zur Verfügung. Und mein Gott, wer kannte vor der Saison Manuel Zehnder?
Ja, tatsächlich. Ne? Der ist doch ausgeliehen aus Erlangen, oder? Ist das nicht so, Manuel Zehnder?
Ja, das ist so. Und nächste Saison spielt er wieder in Erlangen. Also sie verlieren quasi ihren wichtigsten Spieler.
Ja, aus Erlanger Sicht hätte ich das natürlich auch auf jeden Fall gemacht, wenn ich erkenne, oh, also anscheinend hat man sich in Erlangen ja auch in den Qualitäten von Manuel Zehnder getäuscht, wenn man den ausleiht nach Eisenach und er dann dafür sorgt, also einen maßgeblichen Anteil daran hat, dass Eisenach die Klasse hält. Ne? Kleine Spitze am Rande. Ja, aber was du gesagt hast, alles richtig. Also das hatte ich auch eben schon erzählt. Da wurde eine unglaubliche Euphorie entfacht und der Trainer Micha Kaufmann ist natürlich unglaublich kreativ. Ja, da liegen Genie und Wahnsinn natürlich sehr, sehr dicht beieinander. Jetzt ist er oben auf, gewinnt halt auch dann diese Spiele, wie jetzt zum Beispiel beim BHC, wie in Leipzig. Und wenn das halt völlig in die Hose geht, seine Sachen, das ist ja nicht völlig ausgeschlossen. Der braucht ja auch eine Mannschaft, die ihm komplett folgt, sozusagen, die komplettes Vertrauen hat, dass sie das jetzt in der Situation haben, ist klar. Aber ja, es kann halt auch ganz anders passieren. Wenn der BHC einigermaßen normal auftritt am ersten Spieltag, dann gewinnt er auch in Eisenach. Das war jetzt nicht so, als hätte Eisenach da irgendwie eine überragende Leistung gebracht am ersten Spieltag. Und dann weißt du nicht, wie die Saison läuft und vielleicht würde kein Mensch jetzt darüber sprechen. Das ist halt manchmal so im Sport. Die Dinge haben sich hier natürlich extrem positiv für Micha Kaufmann und den THSV Eisenach entwickelt. Und der BRC gehört schon auch zu den Steigbügelhaltern mit diesem Auftritt da am ersten Spieltag, der auch schon alles andere als glorreich war. Ja, aber wie gesagt, das klingt jetzt so ein bisschen so, als würde ich das schmälern wollen, in gar keiner Weise. Also wirklich absolut beeindruckend, was da mit kleinen Mitteln gemacht wird. Und am allerbeeindruckendsten finde ich dieses Mitnehmen der gesamten Region. Man hat ja wirklich da den Eindruck, da steht die Stadt Eisenach und dann das ganze Bundesland irgendwie hinter diesem Verein und tut alles dafür, da auch die Rahmenbedingungen dann zu schaffen, dass man in der ersten Bundesliga bleiben kann. Und umgedreht dann eben genauso, also aus Vereinssicht, dann fährt die Mannschaft, muss man sich mal vorstellen, in einem Sonderzug aus Leipzig fährt die Mannschaft dann mit den Fans zurück nach dem Sieg. Also ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal irgendwie gegeben hat, so in den letzten 20 Jahren im deutschen Handball. Im Fußball garantiert nicht, und aber auch im Handball kann ich es mir nicht vorstellen. Also was das ja auch für eine Fannähe schafft. Und dann hat man es auch verdient. Ich glaube trotzdem, dass Eisenach es schwer haben wird in der nächsten Saison. Aber jetzt in dieser Saison sind sie durch und haben es geschafft. Du hast eben die Spielpläne angesprochen. Ja, Eisenach wird noch punkten und nein, der BRC wird nicht 3 Spiele noch gewinnen. Und ja, wie gesagt, wenn doch, wird Eisenach noch punkten. Also das Ding ist durch. Ich will da auch kein Schwarzmaler sein, aber das Ding ist einfach durch.
Lass uns doch kurz beim TSV Eisenach bleiben. Du hast gerade ein bisschen angedeutet, dass sie in der nächsten Saison einen schweren Weg gehen müssen. Sie verlieren, ich habe es ja eben auch schon gesagt, mit Manuel Zehner ihren wichtigsten Feldspieler. Aber trotzdem hatte ich den Eindruck, dass in den letzten Wochen da ein paar Spieler aus seinem Schatten gesprungen sind sozusagen. Also wie der junge Kollege Grigic gestern da auch irgendwann mal so einen Freiwurf, der nicht direkt ausgeführt werden musste, aber dann letzter Pass und er steigt hoch und knallt ihn dann in den Winkel. Das ist auch so ein Spieler, der sich einfach viel Selbstvertrauen erarbeitet hat durch diese Welle, auf der sie schwimmen seit Wochen.
Ja, auf so einer Welle ist es natürlich auch einfacher, Selbstbewusstsein sich zu erarbeiten. Wenn die Erfolge da sind, ist es natürlich einfacher. Das schafft einfach ein unglaubliches Selbstvertrauen. Also das hilft dir auch dabei, selber das Selbstvertrauen zu schaffen. Selbst wenn du ein schlechtes Spiel machst, aber dann am Ende gewinnst, fühlst du dich ja besser, als wenn du ein mittelmäßig bis normales Spiel machst und verlierst. Für das persönliche Gefühl ist sicher schlechte Leistung mit Sieg besser. Und ja, wie du sagst, Grigic, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, hat natürlich da spektakuläre Würfe gehabt. Den einen Freiwurf hast du angesprochen, aber ich glaube, er war es auch, der direkt vor der Pause bei einer Sekunde auf der Uhr halt so einen Notwurf, aber also jedenfalls keinen besonders toll herausgearbeiteten Abschluss nehmen muss, so als letzte Eisenacher Chance und den da irgendwie reinzwirbelt. Ne? Das sind natürlich alles Dinge, absolute Genickbrüche für den BRC und die Treffer fühlen sich grandios für Eisenach an. Das sind absolute Katalysatoren im positiven Sinne, solche Tore. Genau, der ist mir auch aufgefallen, auch sehr positiv aufgefallen, aus Eisenacher Sicht natürlich positiv. Und ich bin auch sicher, dass Kaufmann sein Spielermaterial nächste Saison, was er dann hat, da kommen ja auch ein paar Zugänge, hat ja auch Silvio Heinevetter nächste Saison im Kader. Gut, das ist ein Torhüter, den wird er nicht mehr entwickeln. Ne? Aber das ist natürlich auch ein Signal, so finde ich. Jetzt kommt Heinevetter und das ist natürlich auch noch weiterhin einfach ein sehr, sehr guter Keeper. Und ich möchte den anderen beiden, die jetzt da sind, in Eisenach nicht zu nahe treten, aber ich glaube, er stellt schon die beiden locker in den Schatten und wird da auch die klare Eins sein. Das ist natürlich auch ein Faktor, den Eisenach für sich haben wird im Tor. Und insgesamt wird sich der Trainer natürlich taktisch wieder sehr, 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 sehr viel einfallen lassen. Der Punkt ist nur der, den ich eben schon angedeutet habe. Es muss dann eben funktionieren. Wenn man sich so ganz wilde Sachen einfallen lässt und man scheitert damit und scheitert damit regelmäßig, dann kommen natürlich auch die Fragen auf. Und dann kann das auch in die andere Richtung gehen. Ich sage nicht, dass es wird, ich sage nur, dass die Gefahr besteht. Die zweite Saison nach einem Aufstieg ist natürlich auch nochmal schwerer als die erste. Das ist einfach so, niemand hatte mit Eisenach dieses Jahr gerechnet, ich auch nicht. Und nächste Saison rechnen natürlich weitaus mehr Leute mit Eisenach. Und man rechnet auch damit, dass sie da eine Chance im Klassenerhalt haben. Man wird es ihnen wieder zutrauen. Der Druck wird da dann eben auch höher sein. Und diesen Druck muss man halt auch erstmal standhalten. Wovon ich jetzt nicht überzeugt bin. Ich will aber auch nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist.
Zumal ja die beiden Aufsteiger, aktuell sieht es danach aus, dass Potsdam auf jeden Fall aufsteigen wird und dann einer von Bietigheim oder Hamm jetzt nicht unbedingt größere Mittel zur Verfügung haben als die Eisenacher selbst. Und du hast gerade ja auch gesagt, Silvio Heinevetter kommt dann nach Eisenach. Das wird auch nochmal die Halle heißer machen, als sie eh schon ist. Sie bauen eine neue Halle bzw. restaurieren da so eine alte Halle und schaffen dann also die Voraussetzungen, die beispielsweise der BHC oder die Stadt Solingen bislang nicht geschaffen haben. Und vielleicht hat das auch einen kleinen Teil zumindest dazu beigetragen, dass der BHC wahrscheinlich den Gang in die zweite Liga wird gehen müssen. Wir hätten jetzt auch noch darüber sprechen können, wie der BHC dann aufgestellt ist, aber das lassen wir an der Stelle mal, sonst kann ich noch eine Sondersendung veröffentlichen. Tom, herzlichen Dank für deine Einschätzung, deine Eindrücke rund um den Bergischen HC und auch rund um den TSV Eisenach, zumindest ein kleines bisschen. Erste Pause heute, mal wieder in einer XXL-Ausgabe. Bis sofort. Björn Parzen und überragende Tonqualität. Das ist eigentlich nicht zu toppen. Moin Björn.
Morgen Sacha. Ja, hört sich ganz anders an als sonst.
Ja. Wir sprechen über internationalen Handball. Wir sprechen über das, was in der European League passiert ist, was in der Champions League passiert ist und EM-Qualifikation der deutschen Frauen schauen ein klein wenig voraus auf die Olympia-Qualifikation. Aber zur Erklärung, wir sprechen am Freitagvormittag miteinander und deswegen haben wir noch so ein paar Fragezeichen, was die Olympia-Qualifikation der Frauen angeht. Ja, leider große und keine guten. Aber wir starten zunächst mal mit der European League der Männer. Die gute Nachricht, 3 deutsche Vereine sind im Viertelfinale. Ich meine, das ist ja generell erstmal eine tolle Sache.
Ja, also man kann ja sehen, wir reden ja gleich auch noch über die Champions League, wenn man den Gesamtblick sieht. 6 deutsche Vereine sind im Europapokal gestartet. 5 davon stehen unter den letzten 8 ihrer Wettbewerbe. Das ist wirklich eine tolle Bilanz der HBL. Und dass die 3 Vereine im Viertelfinale stehen, die Flensburg hatten es ja vorher schon als Gruppensieger geschafft. Füchse und Löwen haben es geschafft, die Recken eben nicht, da werden wir jetzt gleich drüber reden. Aber dass du 3 von 8 stellst in der European League auf dem Weg nach Hamburg, ist schon wirklich eine tolle Bilanz. Gerade wenn du andere Ligen siehst, Spanien ist schon lange nicht mehr vertreten, Frankreich ist nur noch mit einer Mannschaft vertreten, Dänemark noch mit einer in diesem Wettbewerb. Und deswegen ist das als Liga und für den deutschen Clubhandball schon ein toller Erfolg.
Das finde ich auch. Ja, die Recken hast du schon angesprochen. Zu Hause mit 4 gegen Sävehof gewonnen. Und da war ich mir dann doch relativ sicher, dass das fürs Rückspiel reichen würde.
Ja, das habe ich auch gedacht. Also ich bin davon ausgegangen, es wäre dann ja gekommen zum Viertelfinale zwischen Flensburg und Recken. Hätten die ihr 2. Bundesliga-internes Duell in diesem internationalen Wettbewerb gehabt, nachdem sie ja in der Hauptrunde schon gegen die Löwen gespielt haben. Aber man muss sagen, sie sind chancenlos gewesen, Sävehof. Die Schweden haben sie wirklich komplett überrannt. Und sie haben am Ende keine Mittel mehr gefunden. Sie haben verloren, Sävehof. Man muss sagen, die standen in der Hauptrunde absolut mit dem Rücken zur Wand. Und im Endeffekt war es der kleine Spieler von den Färöerinseln, Oli Mittun, der ihnen überhaupt erst das Weiterkommen gesichert hatte. Sie waren in Xern im alles entscheidenden vorletzten Hauptrundenspiel, lagen sie mit 3 Toren hinten, 3 Minuten vor Schluss. Und sie drehen das Ding und sie gewinnen in Xern. Und das waren im Endeffekt die Punkte, die sie benötigt haben, um dann sicher dann auch ins Viertelfinale zu kommen. Und sie haben einen guten Kader, das muss man auf jeden Fall sagen. Aber ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass sie es zu Hause schaffen, deutlich gegen die Recken dann auch zu siegen.
Vor allem haben sie anscheinend einen äußerst talentierten Kader, weil ich weiß nicht, ob sie GOG so ein bisschen als die Talentschmiede im europäischen Vereinshandball abgelöst haben, weil GOG hatte natürlich in den vergangenen Jahren unfassbaren Aderlass. Aber es gibt auch einige Spieler aus Sävehof, die jetzt mittlerweile den Weg in die Bundesliga oder auch woanders hin gefunden haben. Ja, sehr schade, hätte aber sowieso nur ein weiterer deutscher Vertreter quasi das Final Four erreichen können, weil es eben dieses Duell Hannover gegen Flensburg gegeben hätte. Die Füchse, hast du gerade auch schon angesprochen, haben sich am Ende souverän gegen die Kadetten Schaffhausen durchgesetzt. Da ist meine Randnotiz oder meine Story eigentlich, dass Joan Canellas gesagt hat oder bekannt gegeben hat, dass es wahrscheinlich sein letztes internationales Spiel in einem EHF-Wettbewerb war. Und damit lässt er natürlich die Tür offen für die Olympischen Spiele in Paris und Lille.
Ja, also ich denke, er wird nominiert sein für das Olympiaturnier im erweiterten Kader. Es muss natürlich sein, bei Olympia hast du diese besondere Situation, dass du 14+1, also sagen wir offiziell 14 Spieler nur hast. Muss man sehen, ob Joan dabei ist. Aber ja, er hat eben jetzt auch gesagt, die Zeit ist gekommen. Und er hätte vielleicht nochmal gerne so ein internationales Finalturnier mit den Kadetten gespielt. Sie waren im vergangenen Jahr viel näher dran, als sie zu Hause mit 5 Toren, meine ich, oder 4 Toren gewonnen hatten gegen die Füchse in derselben Konstellation. Dadurch waren die Füchse dieses Jahr gewarnt. Und ja, Joan Canellas hat so ziemlich alles gewonnen. Champions League, WM, EM, ich glaube Olympia 2-mal Bronzemedaille auch gewonnen. Und ja, ein ziemlich großer Tritt ab, muss man ehrlich sagen. Aber ich glaube, man hatte das auch vor der Saison so ein bisschen gehört bei ihm und bei Viran Moros, der auch in der Schweiz spielt, dass so langsam das Thema Karriereende dann schon näher rückt.
Was das Karriere angeht, da sprechen wir gleich noch zwischendurch über 2 absolute Legenden, wo wir mittlerweile wissen, dass sie nicht weiterspielen werden. Ich will aber noch kurz bei der European League bleiben, denn die Füchse, wie gesagt, sind weitergekommen. Flensburg stand bereits vorher im Viertelfinale. Die Rhein-Neckar-Löwen haben sich durchgesetzt gegen Nexe, auswärts souverän mit 5 gewonnen in einem Spiel, wo eher wenige Tore gefallen sind, dann zu Hause mit 2 gewonnen. Also da kann man, glaube ich, zufrieden sein, weil es für die Löwen natürlich keine insgesamt zufriedenstellende Saison ist durch die Leistung in der Bundesliga. Schauen wir mal auf die Duelle, die uns dann im Viertelfinale erwarten. Die Füchse gegen Nantes, das ist eine Hürde.
Ja, also wenn man es sagen könnte, die Füchse haben irgendwie in den vorherigen Runden immer oder in den verschiedenen Wettbewerben immer so das vorweggenommene Finale. DHB-Pokal nächstes Wochenende, Füchse gegen Magdeburg in Köln und jetzt Füchse gegen Nantes ist auch ein Spiel, was durchaus hätte ein Finale der European League sein können. Und das ist der 2. Fall in Folge, wo die Füchse gewarnt sind. Vor 2 Jahren sind sie nämlich im Achtelfinale gegen Nantes schon ausgeschieden. In Nantes verloren und zu Hause verloren. Und das ist wirklich, also Nantes hat eine überragende internationale Saison gespielt. Sie haben ein einziges Spiel verloren bei den Rhein-Neckar-Löwen ganz am Anfang. Seitdem alle Partien gewonnen. Souverän 2-mal gegen Hannover, souverän das Rückspiel gegen die Löwen. Und da muss man ehrlich sagen, also da als Titelverteidiger sind die Füchse vielleicht leichter Favorit, aber man muss eben auch sehen, dadurch, dass sie den direkten Viertelfinaleinzug verpasst haben, sie haben das Rückspiel in Nantes und ich kann mir gut vorstellen, dass Nantes wieder in ihre berühmte XXL-Arena geht. Für ein solches Spiel dann mit 10.000 Leuten im Hintergrund können sie schon dafür sorgen, dass die Füchse da wirklich Probleme bekommen. Und also das ist ein Spiel absolut auf Augenhöhe. Man muss eben auch sehen, die Füchse Dreifachbelastung, Bundesliga, Pokal und European League. Nantes hat jetzt 2 Wochen oder 2 Spieltage in der European League frei, weil sie Gruppensieger wurden. Und das kann in beide Richtungen ausgehen, dieses Duell.
Das glaube ich auch. Ich habe das Spiel von Nantes zu Hause gegen die Recken kommentiert. Da hat Nantes Hannover komplett auseinandergenommen. Von daher eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für die Füchse Berlin. Dann haben wir Skjern gegen Dynamo Bukarest. Da sehe ich tatsächlich die Dänen leicht favorisiert, weil Dynamo durch die ganze European League-Saison irgendwie relativ instabil wirkt.
Ja, teilweise gebe ich dir recht. Ich sag mal, sie sind mit dem Ziel, wir wollen diesen Wettbewerb gewinnen, reingegangen. Sie hatten ja eigentlich damit gerechnet, Champions League zu spielen mit dem Kader. Die EHF hat ihnen die Wildcard nicht gegeben, dadurch sind sie eben in der European League gelandet, haben dann in der Vorrunde in der Gruppenphase zweimal gegen die Füchse verloren, haben in der Hauptrunde dann auch zweimal gegen Lissabon verloren, gegen Sporting. Und ja, da muss man sagen, da waren sie etwas schwankend. Aber dann jetzt in den Playoffs gegen Bjerringbro haben sie zweimal wirklich gut gespielt. Also gut, Bjerringbro war man nicht immer noch geschockt von diesem Heimdebakel gegen Flensburg in der Hauptrunde.
Aber die sind so alt übrigens, da könnten wir beide vielleicht mal
spielen. Ja, genau. Also, ja, aber da muss man auch sehen, sie haben eben, Bukarest hat einen Kader, der eigentlich für die Champions League zusammengestellt wurde. Sie haben Zupara im Tor, sie haben Luka Zindrić, sie haben Sorhen Do, früher Barcelona, sie haben Adi Sain in Barcelona, sie haben Xavi Pascal auf der Bank, den ehemaligen Trainer von Barcelona. Das ist ja sowas wie eine Filiale von Barca. Und ja, Xern hat souveräner gespielt und hat eben dann auch wieder den Vorteil des Rückspiels zu Hause. Aber vom Kader her würde ich nicht viel Geld auf Xern wetten, wenn ich wetten würde, was ich nicht mache. Aber das wäre eher ein kleiner Betrag, weil Bukarest kann auch mal einen raushauen.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch und ich denke, die Halle in Bukarest wird gut gefüllt sein,
ja,
beim Hinspiel.
Gut gefüllt ist schön umschrieben, ja.
Ja, ist klar. Da gehen wir jetzt nicht weiter ins Detail. Und dann haben wir noch Flensburg gegen Sevehof. Da würde ich tatsächlich, wenn ich wetten müsste, sehr viel Geld auf die SG Flensburg-Hand setzen.
Ja, gehe ich auch. Also eine Kiste Bier sollte man da locker drauf setzen können, die man dann gemeinsam in Hamburg trinkt.
Alles klar. Dann schauen wir mal auf die Champions League, wobei
nein,
da
nein,
ja...
Nein, du sollst auf die Löwen gegen Sporting noch schauen.
Ach, natürlich, um Gottes Willen.
Weil das ist ein Duell, die Löwen gegen die Wunderbrüder, hätte ich jetzt fast gesagt, mit den beiden Costas, Martin und Francisco Costa, vielleicht die besten Brüder seit den Karabatic so ungefähr. Also man hat es gesehen, Martin wurde EM-Torschützenkönig gemeinsam mit Matthias Gitzel. Eigentlich ist Kiko Francisco der Bessere. Und beide zusammen haben es natürlich geschafft. Sie haben zweimal gegen die Füchse gewonnen. In Berlin, in Lissabon. Und ja, das ist auch ein Duell, wo man sagen muss, sie haben das Rückspiel dann auch in Lissabon. Dieser Mannschaft, habe ich am Anfang der Saison gesagt, fehlt so ein bisschen die internationale Erfahrung. Aber wenn man sich die Resultate anschaut, sie sind jetzt Nummer 1 in Portugal, also im FC Porto vorbei. Und ja, alles andere als eine einfache Sache für die Löwen. Aber wie du es richtig gesagt hast, die einzige Chance der Löwen, irgendwas noch zu reißen in dieser Saison, ist in der European League. Und vielleicht setzen sie ihre Serie fort. Sie haben die letzten 5 Spiele gewonnen. Sie haben jetzt 2 Spiele verloren. Dann irgendwie dieses komische Spiel bei Gornik zum Start der Hauptrunde und in Nantes. Ja, also knapp. Wobei ich dann sagen würde, von der aktuellen Form vielleicht leicht favorisiert Lissabon, aber durch die Erfahrung vielleicht dann doch die Löwen. Muss man schauen.
Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr enge Kiste. Ich habe auf jeden Fall Bock auf das Viertelfinale der European League. Wir wussten ja vorher nicht, auch mit der Änderung des Modus, ob wir das alles so gut heißen. Aber jetzt haben wir tolle Viertelfinals und das ist das Entscheidende. Tolle Viertelfinals haben wir auch in der Champions League. Ach, fantastische Überleitung. Und unter anderem West Brem gegen Aalborg, weil West Brem sich im ungarischen Duell gegen Szeged dann doch recht deutlich durchgesetzt hat. Ich würde aktuell tatsächlich auf West Brem setzen.
Gebe ich dir absolut recht. weil Aalborg war diese Saison, man muss sich ja mal anschauen, wie sie direkt in das Viertelfinale reinkamen, als Gruppenzweiter hinter Kiel. In dieser Kieler Gruppe, da gab es so viele verrückte Resultate. Nichts gegen Kiel, die die Gruppe am Ende wirklich souverän gewonnen hatten, aber es konnte niemand erwarten, dass Kolstad gegen PSG gewinnt, es konnte dann niemand erwarten, Kolstad gegen PSG unentschieden, Zagreb gewinnt gegen PSG, da haben sich alle so viel die Punkte weggeholt und da war Aalborg trotz einer recht schwankenden Leistung am Ende Zweiter. Und wenn man ehrlich ist, Westbrem hat gerade international in der Gruppenphase und jetzt auch gegen Szeged in den Playoffs schon eine viel stärkere Potenzial gezeigt. Also ich habe von Anfang an gesagt, Westbrem ist definitiv ein Kandidat für Köln, fürs Final Four. Und ich sehe eigentlich Westbrem auch in der Favoritenrolle.
Wer hat denn die Favoritenrolle inne beim Duell zwischen Paris und Barcelona?
Barca. Ich glaube, Paris wird gegen diesen Angriffsdruck, den Barcelona aufbauen wird, den kürzeren ziehen und Barcelona einen Vorteil auf der Torhüterposition. Torhüterposition auf jeden Fall. Ich glaube, das ist mit Emil Nielsen und Gonzalo Pérez de Vargas unangefochten das beste Duo der Welt. Und der Vorteil ist eben, die vielen Franzosen von Barca kennen die vielen Franzosen von PSG. Und PSG ist momentan, was mich eben etwas wundert, angesichts auch der Möglichkeiten, die der Kader hergibt, sehr abhängig von Kamil Szczęsny, der ja auch mal Barcelona gespielt hat, und Elohim Brandy im linken Rückraum. Irgendwie von den anderen hört und sieht man nicht mehr allzu viel, gerade im Angriff im Moment. Und deswegen, Barcelona hatte einfach viel mehr Möglichkeiten im Angriff und hat die besseren Torhüter.
Ich glaube, über die Favoritenrolle bei Montpellier gegen Kiel müssen wir gar nicht sprechen.
Normal nicht, nein. Kiel weiß genau, dass der große Traum eines Titels in dieser sonst eher mauen, titellosen Saison auf nationaler Ebene ist die Champions League und die Kieler werden es machen. Also, aber man muss eben auch sehen, Montpellier kann einmal zu Hause einen raushauen. Wir reden ja gleich noch über sehr, sehr viele Abschiede. Es kann ja dann sein, dass das Rückspiel in Kiel das letzte Spiel von Patrice Canaillet, dem Trainer von Montpellier, international ist auf der Bank. Ist seit 1994 dort Trainer, macht seine 30. Saison. Es war der Running Gag letztes Jahr bei den European League Finals. Er wurde in dem Jahr, als wir gegen die Füchse gespielt haben, er wurde in dem Jahr Trainer von Montpellier, als Jaron Sievert geboren wurde. Also das ist, so lange macht er das schon. Und ja, er geht dann auch, irgendwann ist der Sommer zu Ende und es könnte dann eben auch das letzte Spiel dann sein. Aber sind wir ehrlich, Kiel sollte es machen.
Wer macht es bei Kielce gegen Magdeburg? Jetzt könnte man ja sagen, Magdeburg hat wieder gezeigt, dass sie in der Lage sind, trotz der hohen Belastung in der Bundesliga auf internationaler Ebene wieder einen rauszuhauen. Sensationelle Gruppenphase gespielt. Man hat das Gefühl, diese Mannschaft hat gar keine Schwächen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, Kielce ist jetzt fit. Die Spieler sind fit. Andreas Wolf ist wieder fit. Alex Duschebajew ist wieder fit. Und alleine die beiden sind für mich ein Faktor. Die können in zwei Spielen jeden Gegner auf der Welt eliminieren.
Das hat man eindrucksvoll in den Playoffs gegen GOG gesehen. Die beiden haben im Endeffekt das erste Spiel gewonnen und nach dem ersten Spiel war ja klar, dass Kielce weiterkommt. Wirklich souveräne Auswärtsleistung in Dänemark. Ja, die Frage ist, ob diese beiden reichen. Also sie haben ja auch den kompletten Kader jetzt wieder dabei in Kielce. Es ist natürlich die Neuauflage des letztjährigen Champions League Finals schon im Viertelfinale. Sowas muss man ja auch immer mal sehen. Und Kielce hat in dem Duell wenig zu verlieren, meiner Meinung nach. Weil jeder sagt, der Favorit ist Magdeburg. Und Kielce kann ohne diesen Druck aufspielen. Aber ich sage mal ganz ehrlich, eine Saison ohne Köln ist für Talant Duschebajew, meine ich, eine verlorene Saison. Da wird alles dran setzen, um irgendwie als alter Taktikfuchs irgendwie zu schauen, wie können wir Magdeburg dann doch hochnehmen. Also du musst du im Hinspiel zu Hause vorlegen als Kielce, weil du weißt, in Magdeburg zu gewinnen, es hat dieses Jahr das Westbrem geschafft, aber Magdeburg hat eben jetzt auch, wenn man internationale Spiele nimmt, die letzten 12 Champions-League-Spiele gewonnen, die Vereins-WM gewonnen, vor diesen, die beiden ersten Gruppenspiele eben verloren, davor in Köln gewonnen gegen Barcelona und Kielce. Also die haben alles geschlagen, was Rang und Namen hat. Und deswegen das Selbstvertrauen bei Magdeburg wird eben groß sein. Ja, aber ich glaube doch, dass Magdeburg es macht.
Da hast du was Entscheidendes angesprochen. Magdeburg hat sich in den letzten 3-4 Jahren ein Selbstverständnis auch erarbeitet, das meiner Meinung nach aktuell im männlichen Vereinshandball seinesgleichen sucht. Das heißt nicht, dass sie mal Spiele nicht verlieren können, das ist ja ganz klar, aber absolut bemerkenswert und ja, echt sensationell. Wir sprechen über zwei Legenden. Mikkel Hansen hat sein Karriereende bekannt gegeben. Könnte natürlich dann auch im Viertelfinale gegen Westbreim sein letztes großes internationales Spiel auf Vereinsebene machen, denn Olympia wird er auf jeden Fall versuchen noch zu spielen. Die Frage ist, wird er überhaupt spielen können? Das wissen wir aktuell noch nicht, weil er angeschlagen ist. Nikola Karabatic wird eventuell am 31. Mai, wenn sie sich nicht fürs Final Four qualifizieren, mit PSG sein letztes Spiel auf internationaler Vereinsebene machen. PSG geht dafür in eine Arena, die deutlich größer ist als die aktuell eigene, nämlich die Arco Hotels Arena. 13.500 passen da, glaube ich, rein. Jedenfalls, er wird auf jeden Fall dort sein letztes großes Spiel in Frankreich machen. Ist auf die Olympischen Spiele natürlich. So, paar Worte von dir zu Mikkel Hansen.
Mikkel Hansen ist jemand wie Ivan Obalić. Er wird mehrfacher Welthandballer, ohne jemals die Champions League gewonnen zu haben. Einmal stand er im Finale mit Barcelona in Köln. Dann war es das auch schon. Nein, mit Paris war er auch im Finale in Köln. Ja, ich glaube, er ist die Figur in Dänemark, die für diesen riesigen Aufschwung, diese riesige Popularität des Männerhandballs gesorgt hat. Wenn man so in die Zeit zurückguckt, als sie 2008 das erste Mal Europameister wurden, da waren die Frauen gerade am absteigenden Ast, hatten Olympia verpasst, die Männer wurden Europameister. Und da begann so dieser Wandel in Dänemark, dass die Männer die Frauen überholt haben, was vorher eigentlich undenkbar war. Und immer dabei bei den großen Erfolgen war ihm immer Mikkel Hansen. Und damals, er wurde vielleicht sogar ein bisschen zu viel gehypt bei seiner Zeit in AG Kopenhagen. Da meinte man ja, das war AG Mikkel Hansen so ungefähr, was sie dann an Marketing und allem Pipapo dann um ihn aufgezogen haben. Aber dann, ich sag mal, die Zeit, wo er dann in Paris war und jetzt auch wieder zurück in Aalborg. Er hat die letzten zwei Jahre, meine ich, nicht mehr das abrufen können, was er kann. Aber er hat in großen Spielen dann doch wieder bewiesen, er ist eben Mikkel Hansen. Er ist einer der Weltbesten seiner Zeit, ein prägender Spieler. Und wirklich extrem schade, dass so jemand nie die Champions League gewonnen hat. Und da muss man eben den Hut davor ziehen, wie er damals aus Dänemark, er kam ja aus Gudme in Barcelona, es versucht hat. Nach zwei Saisons gemerkt hat, es wird nichts und ist dann wieder zurück und war in diesem Projekt Kopenhagen. Also er hat wirklich, und gerade in der Nationalmannschaft, er war ein überragender Rückraumlinker. Und natürlich dann eine Zeit, das ist jetzt die interessante Teil der Geschichte, wenn Nikola Karabatic jetzt gegen Barcelona ausscheidet und Aalborg verliert gegen Westbrem, ist quasi das letzte potenzielle Final Four der beiden ohne die beiden. Und sie haben dann wirklich vielleicht ja noch, das wäre eigentlich so von der Dramaturgie her, den großen Showdown in Lille im Finale Hansen gegen Karabatic. Das wäre natürlich ein Duell, das wäre der Traum für jeden Handballfan.
Ja gut, also da darf ein Andi Wolf gern dazwischen grätschen, ne?
Da darf ein Andi Wolf gern dazwischen grätschen, auf jeden Fall. Wir müssen jetzt erstmal 16. April die Auslosung abwarten. Da sind ja einige Brocken für die deutsche Mannschaft auch möglich. Aber so ein Duell Karabatic-Mikkel Hansen im letzten Spiel ihrer Karriere gegeneinander, das wäre sowas wie Ronaldo gegen Messi. Wobei ich sehe lieber Hansen gegen Karabatic als Ronaldo gegen Messi. Und ja, das wäre doch, wäre eigentlich eine gigantische Show.
Das wäre es auf jeden Fall. Mikkel Hansen, du hast gesagt, mehrfach Welthandballer, dreimal Weltmeister, einmal Europameister, einmal Olympiasieger und hinterher ja auch auf Rückraummitte sehr prägend. Hat das Spiel dann auch ein bisschen verändert, war unfassbar gut im 7 gegen 6, also ein sensationeller Spieler und auch ein sehr besonderer Charakter. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so formulieren. Ein paar Worte natürlich auch zu Nikola Karabatic, dem vielleicht größten aller Zeiten.
Ich glaube, naja, man muss sich das anschauen. Man hat natürlich einen Balic, man hat auch einen Talan Dushebaev.
Magnus Wieslander.
Man hat einen Magnus Wieslander, man hat einen Kyung-Shin Yoon, so eine koreanische Torrakete. Man muss eben immer den Maßstab setzen. Aber ich glaube, Karabatic, wenn man sieht, er wird jetzt 40, ist 39 Jahre, glaube ich. Er hat seinen ersten großen Erfolg mit 17 Jahren gefeiert und war danach konstant. Er hat ein paar Verletzungen gehabt, die aber irgendwie nicht so weit zurückgeworfen haben. Er kam immer wieder. Und wenn man allein sieht, er ist der Einzige, der bei großen Turnieren 10 Goldmedaillen gewonnen hat. Also das sagt man nicht alles. Also WM, EM, Olympia, dreimal Olympiasieger. Das haben insgesamt nur drei Handballer überhaupt geschafft. Michael Gigou, Nikola Karabatic und Andrei Lavrov. Andrei Lavrov dann bei drei verschiedenen Hymnen. Sowjetunion, Guss und Russland. Das ist die andere Geschichte. Aber Karabatic kann jetzt eben der Erste und höchstwahrscheinlich auf lange Zeit auch einer der wenigen bleiben, die dann viermal Olympiasieger werden können. Er hat die WM triumphiert. Ich glaube, ihm fehlt jetzt, was er jetzt nicht mehr schaffen wird. Omar Yeh hat eine WM mehr gewonnen als er. Das wird ihn ein bisschen wurmen, weil er fehlt da einmal verletzt. Aber nein, also ein ganz großer, der aber auch immer auf dem Boden geblieben ist. Also nehmen wir die Zeiten, wo er dann in Montpellier wieder zurückgekehrt war, nehmen wir die Zeiten in Paris. Also er wirkte nie abgehoben, obwohl er ein Superstar war. Und er war eben auch einer, der eine ganze Mannschaft immer mitgerissen hat. Genauso wie es Mikkel Hansen mit Dänemark war. Auch wenn jetzt viele sagen, er sei eher so das Maskottchen bei den letzten ein, zwei Turnieren der Franzosen dabei gewesen. Aber er hat, ich sag mal, ich nehme das Halbfinale gegen Schweden, da macht er zwei Buden und zwei Pässe und dann war Frankreich wieder im Spiel. Also er kann schon noch richtig gut mitmachen.
Die Titel, die du gerade aufgelistet hast, das sagt natürlich alles. Und dazu kommen ja auch noch zwei, drei Vereinstitel. Er hat als ganz junger Kerl mit Montpellier die Champions League gewonnen, er hat mit Kiel die Champions League gewonnen, er hat mit Barcelona die Champions League gewonnen. Wenn er dann noch irgendwann mal die Champions League mit PSG gewonnen hätte,
wäre er der erste Spieler mit Champions League-Titeln bei vier Vereinen gewesen.
Ja, und das aus drei unterschiedlichen Ländern. Also das kommt ja auch noch dazu. Ja, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Du hast es gesagt, auch auf dem Boden geblieben. Wir wechseln nochmal abschließend in unserem Gespräch das Thema, bevor es gleich das Interview der Woche gibt mit Maren Weigel und Julia Binke, die natürlich auch mit mir ein bisschen vorausschauen werden auf die Olympia-Qualifikation der deutschen Frauen. Und wir sprechen jetzt nicht über das, was noch beim DHB-Pokalfinal vorpassieren könnte. Das ist dann nächste Woche sozusagen Thema nach dieser Olympia-Quali in der kommenden Folge. Wir waren gestern beim ersten Spiel in Heidelberg, Deutschland gegen die Ukraine. Deutschland hat sauhoch gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch, spielt aber auch keine Rolle. Sie sind jetzt qualifiziert offiziell für die Europameisterschaft, wobei 20 von 27 Mannschaften, die an der Quali teilnehmen, sich qualifizieren. Kann man sich auch Gedanken darüber machen, ob das so gut ist, aber ist auch egal. Problem war eine Szene, ich weiß gar nicht, wann es war, 20. Minute.
20. Minute so rum, ja.
Alina Greisels geht in eine Lücke zwischen außen und halb und ich sitze unten am Spielfeldrand und denke mir noch so, ja gut, so wie ich sie kenne, Bodenpass auf rechts außen oder vielleicht sogar ein Pass hinterm Rücken auf die Kreisläuferin, das hätte beides funktioniert. Aber die Lücke war anscheinend so groß, dass sie gedacht hat, ich gehe da selber durch. Gegenspielerin ist einfach zu langsam in dem Moment, natürlich keine böse Absicht. Ja, wir wissen aktuell noch nicht, was genau ist, deswegen müssen wir ja sozusagen ein bisschen spekulieren. Sie lag dann weinend auf dem Boden, hat geschrien, also auch starke Schmerzen gehabt und die ist ja durchaus hart im Nehmen. Was bedeutet das für die deutsche Frauennationalmannschaft angesichts der Tatsache auch, dass Annika Lott genauso fehlen wird, dass Viola Leuchter genauso fehlen wird?
Also vielleicht mal zu der Szene. Ich habe mir es im Stream dann noch 3-4 Mal angeguckt. Das Problem mit der Kameraposition war, es stand immer irgendeine ukrainische Spielerin im Weg. Für mich der Punkt war, sie hat sich schon im Sprung den Fuß gehalten. Also sah aus, sie trat wohl, das haben wir jetzt, das ist aber auch ein bisschen Spekulation, auf den Fuß der Gegenspielerin, die da versuchte, die Lücke zuzumachen und ist dann quasi beim Absprung schon umgeknickt. So habe ich es zumindest gesehen. Also deswegen, also natürlich, ich fand die rote Karte für die Gegenspielerin etwas überzogen und es gibt eben keinen Videobeweis da bei diesen Spielen. Ich hätte mir das gerne nochmal angeschaut als Schiedsrichter, weil natürlich die Verletzung war extrem, aber ich unterstelle ja auch keine Absicht und es war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Aber auf deine Frage zurückzukommen, was bedeutet das? Man hat in Annika Lott und Viola Leuchter im rechten und im linken Rückraum schon die stärksten oder mit die von der Wurfstärke und Wurfhärte dann auch zwei wichtige Spielerinnen weg und Annika Lott eben auch auf der Mitte spielen könnte. Und sollte Alina Greisels jetzt bei der Olympia-Quali nicht dabei sein, fehlen, nennen wir mal aus dem Rückraum, der besteht immer so aus 6 bis 7 Spielerinnen so ungefähr, fehlen 3 Stammkräfte. Und das wäre ganz, ganz bitter, wenn eben auf der Mitte dann mit Alina Greisels auch noch jemand ausfallen würde. Und da muss man angesichts der eigentlich guten Ausgangslage, die die deutsche Mannschaft, glaube ich, hätte, wenn zumindest 2, also Lott und Greisels dabei gewesen wären, da muss man jetzt wirklich sehen, weil gerade gegen Mannschaften wie Montenegro und Slowenien, da wird es auf den Rückraum und auf die Spielmacherposition ankommen. Je nachdem, man kann gegen beide versuchen mit ein bisschen mehr Druck auf den Kreis, dann brauchst du ihre Anspiele. Oder aber du drückst die Abwehr hinten raus, dann brauchst du ihre Durchbrüche. Also Adina, wenn sie nicht dabei sein könnte, würde an allen Ecken und Enden fehlen. Und das wäre wirklich ein ganz heftiger Rückschlag, wenn das Resultat aus diesem gestrigen Spiel dann wäre.
Gleich werde ich natürlich auch das Interview der Woche dann mit Julia Binke und Maren Weigel aufzeichnen. Keine Ahnung, ob in der Zwischenzeit irgendwas bekannt sein wird. Werden wir mal sehen. Fakt ist jedenfalls, dass das, wie du sagst, ein herber Rückschlag wäre für das deutsche Team. Und würdest du dir dann Sorgen machen um die Qualifikation?
Reden wir Donnerstagabend drüber. Das ist jetzt eine ziemlich doofe Antwort, Weil ich sage mal, wenn du natürlich mit einem Sieg startest, ist die Ausgangslage eine ganz andere. Grundsätzlich geht es jetzt darum, also man weiß, man hat jetzt immer noch eine Woche Zeit, bis die Spiele sind. Aber wenn ich jetzt Trainer wäre, was ich nicht bin, ich habe nicht mal einen C-Schein, du musst natürlich, wenn die Situation etwas verworren ist, du musst zweigleisig planen. Wie spiele ich ohne Alina und wie würde ich mit Alina spielen? Das heißt also, ich muss möglicherweise auch in meiner Kaderstruktur oder speziell im Angriff natürlich, in meinem Angriffsverhalten nochmal ganz neue Dinge einüben. Und so wie es klingt, sage ich jetzt mal, hat man natürlich gegen Israel jetzt zwei Möglichkeiten, das noch zu testen jetzt. Aber wenn Alina Greis jetzt nicht spielt, wäre das ein Rückschlag und könnte wirklich auch das Olympiaticket kosten. Ja, gebe ich dir recht.
Falls sie länger ausfallen sollte, was ja auch theoretisch möglich ist, verpasst sie das Pokalfinale in Frankreich mit Metz, die Champions League Playoffs und vielleicht das wichtige Spiel in der Liga auswärts in Brest für Metz, denn das müssen die gewinnen, um noch französischer Meister werden zu können. Also da sieht man mal, dass Verletzungen zu schlechten Zeitpunkten kommen können, aber auch zu ganz schlechten Zeitpunkten. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr hart. Ja, wir drücken die Daumen.
Auf jeden Fall.
Dass das noch was wird und dass sie spielen kann. Ich hoffe nur, sie riskiert nicht zu viel, falls es schlimm ist, weil, wie gesagt, da steht ja noch viel an. Metz kann auch ohne sie theoretisch das Final Four in der Champions League erreichen und die Mannschaft kann auch theoretisch ohne sie die Olympia-Qualifikation schaffen. Slowenien ist wahrscheinlich der Gegner oder das Duell, auf das es am Ende ankommen wird.
Ich sage es auch so. Also man muss sich leider mal die Statistik des Montenegro-Spiels angucken. Wir haben einmal gegen Montenegro gewonnen, lustigerweise. Es war die einzige Niederlage von Montenegro bei diesem Turnier, nämlich die EM 2012. Ist der einzige deutsche Sieg gegen Montenegro gewesen und Montenegro wurde am Ende Europameister. Und ansonsten Testspiele, WM, EM, wir haben immer verloren gegen Montenegro. Wobei man jetzt noch sagen muss, man muss ja mal sehen, wie die Mannschaft aussieht. Und deswegen sage ich, Slowenien, man muss Anna Groß ausschalten oder man lässt sie eben werfen. Da kann sie auch 15 Tore machen, wenn die anderen alle keins machen. Kann ja auch die Taktik sein. Man muss eben irgendwie mit diesem Faktor einer Groß sich auseinandersetzen, aber das ist das entscheidende Spiel. Wobei, und das ist natürlich dann auch die Sache, das allerletzte Turnierspiel in Neu-Ulm ist das Spiel Slowenien gegen Montenegro. Wenn Deutschland dann noch auf irgendeine Unterstützung angewiesen sein sollte, muss man sich im Hinterkopf haben, der slowenische Trainer heißt Dragan Acic, ist Montenegriner und führte Montenegro zu besagtem EM-Titel 2012 in Serbien und zu Olympiasilber in London. Und wenn es irgendeine Konstellation gäbe, sage ich jetzt mal einfach so, Montenegros Trainerin ist Bojana Popovic, seine Lieblingsschülerin immer. Wenn es irgendeine Konstellation gibt, dass Montenegro und Slowenien weiterkommen können, gehe ich nicht davon aus, dass das Resultat anders sein würde, als dass diese Sache dann noch eintreten würde. Also man muss es im Endeffekt Samstagmittag eingetütet haben.
Deutschland schlägt Slowenien mit 5, verliert gegen Montenegro mit 4 und damit kann man im Dreiervergleich nicht mehr ausscheiden. So läuft's.
Genau. Und Paraguay nimmt Montenegro völlig überraschend am Punkt ab.
Hauptsache, sie schaffen es irgendwie.
Ja, auf jeden Fall.
Der Rest ist mir egal. Björn, herzlichen Dank. Jetzt gibt es noch eine Mini-Pause, wie immer, und dann das Interview der Woche. Bis sofort. Interview der Woche Zeit bei Kreisab und wie immer, bevor es losgeht, kurzer Hinweis auf patreon.com/kreisab. Da könnt ihr dieses Format sehr gerne unterstützen, wenn ihr wollt, mit einem monatlichen Abo. Die Höhe und auch die Länge, die legt ihr selber fest. Und wenn ihr wollt, folgt uns sehr gerne auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, YouTube und vor allem natürlich bei Instagram. Und ich habe mich auf den Weg gemacht nach Heidelberg. Gefühlt war ich ja der einzige Journalist in der Halle. Es war ein bisschen kurios bei einem offiziellen Länderspiel der deutschen Frauen. Aber das gibt mir die Gelegenheit zu sprechen mit Maren Weigel und Julia Behnke. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Hallo.
Hi.
Hi.
Es gibt gut was zu besprechen. Ihr habt gesagt, ihr habt eine Dreiviertelstunde Zeit. Das werden wir nicht ausreizen, weil ihr habt ja noch ein bisschen was zu tun in den kommenden Tagen. Aber wir schauen ein bisschen zurück und natürlich auch voraus auf die Olympia-Qualifikation, die ansteht. Aber vor allem auch auf das, was in den letzten Wochen bei euch zu Hause passiert ist. Einmal wurde der DHB-Pokal gewonnen, der erste Titel in der Vereinsgeschichte von Metzing. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und jetzt gucke ich hier gerade, Jahrgang 94, 22. Mai geboren in Stuttgart. Muss man denn da dieses Jahr schon aufhören?
So ist auf jeden Fall mal meine Entscheidung. Und ich habe das nicht an meinem Alter festgemacht. Ich habe einfach verschiedene Kriterien mir überlegt, wie es weitergehen soll, weitergehen kann. Und gerade auch in Kombi mit meinem Studium ist es für mich jetzt ein ganz guter Zeitpunkt aufzuhören. Und umso schöner, dass wir das jetzt auch mit dem ersten Titel der Vereinsgeschichte belohnen konnten.
Es ist ja immer so, und da spielen ja viele Faktoren mit rein. Und zuletzt hat das Isabel Klein hier im Podcast auch gesagt, wo Frauen spielen und wie lange sie Handball spielen. Das ist ein großer Unterschied zum Männerbereich. Ihr verdient deutlich weniger, da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist auf jeden Fall so. Ihr könnt schwanger werden. Auch das ist ein ganz großer Faktor, der mir oft zu klein geredet wird sozusagen. Und ihr habt danach andere berufliche Perspektiven. Du hast auch gerade gesagt, du bringst dein Studium jetzt zu Ende. Ja. War das auch mit so der entscheidende Faktor?
Ja, war für mich ein ganz großer Faktor, weil bei mir die Studienordnung geändert wurde. Ich studiere Psychologie und deswegen habe ich gewisse Deadlines einzuhalten. Und ja, das ist einfach eh schon immer stressig mit Handball und Studium. Aber zu wissen, ich muss es jetzt eigentlich durchziehen, wäre mit dem Handball super schwer geworden, das alles in der Zeit zu schaffen.
Jule, hat Maren mit dir darüber gesprochen, bevor sie die Entscheidung getroffen hat?
Nicht bevor sie die Entscheidung für sich getroffen hat, aber bevor es rauskam, hat sie mich darüber informiert, ja.
Was war deine erste Reaktion?
Super schade, aber wie sie schon gesagt hat, absolut nachvollziehbar. Studium, wir brauchen einfach noch ein zweites Standbein nach dem Handball. Und warum auch nicht dann aufhören, wenn es am schönsten ist?
Ja gut, das wusste sie ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das
aber
wusste
gehofft,
sie ja nicht.
Natürlich.
Ja, aber gut. Olympiamedaille kann ja auch noch kommen. Aber ich möchte nicht zu hohe Ziele setzen. Jule, du hast die Erfahrung gemacht, im Ausland zu spielen. Und auch da müssen wir uns nichts vormachen. Da verdient man natürlich ein bisschen besser als in der Bundesliga. Du hast auch in Rostock gespielt, du hast dann beim FTC gespielt. Ist das für dich daher ein anderes Denken, was du jetzt hast, dass du vielleicht ein paar Jahre nicht so sehr den Fokus auf das neben dem Handball legen musst? Weil ich meine, wir hatten damals auch miteinander gesprochen, als du diese Entscheidung getroffen hast, ins Ausland zu gehen. Ich kann mich auch erinnern, dass Henk Gruner als damaliger Bundestrainer sehr forciert hat, dass die Topspielerinnen diesen Wechsel machen ins Ausland, um Erfahrung zu sammeln. Ist deine Denke ein bisschen anders als die von Maren?
Ja, Ausland ist natürlich so, das Gesamtpaket muss stimmen. Also Geld ist schön und gut, aber wenn man sportlich keine Entwicklung machen kann oder sich da auch einfach nicht wohlfühlt und das auch ja menschlich eben gar nicht fühlt, dann wird einen der Schritt ins Ausland sicherlich auch nicht weiterbringen, sondern kann dann auch eine falsche Entscheidung sein. Das Leben im Ausland, die 3 Jahre, die waren überragend, würde ich nicht missen wollen und finde auch, wer den Mut dazu hat und sich das vorstellen kann und auch die Chance dazu hat, macht das, weil das einfach eine Entwicklung im Gesamten, wie man sich menschlich weiterentwickelt und sportlich sowieso, die Bedingungen eben als Vollprofi wirklich dort leben zu können, das war schon überragend.
Was hast du mitgenommen aus deiner Zeit im Ausland, außer dass man da natürlich deutlich bessere Bedingungen hat, weil du bist natürlich nach einem, ich sag mal, vielleicht insgesamt schwierigen Jahr, gar nicht sportlich, aus Rostock wieder weggegangen. Wir wissen, was da jetzt los ist in Russland, da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Aber du hast ja nach einem Jahr dann schon eine Veränderung vorgenommen. Haben wir auch noch nie wirklich drüber gesprochen. Ich glaube, da hast du auch insgesamt noch nicht so sehr drüber gesprochen. Aber da muss es ja spezielle Gründe auch für gegeben haben. Was war deine Erfahrung damals und was war hinterher die in Budapest, die da vielleicht auch besser war? Und dann ja auch nochmal der Schritt zu sagen, ich gehe dann wieder zurück nach Deutschland.
Ja, Russland sicherlich ein Land, das nicht schnell besucht ist, also ohne Visum oder ja, ein Reisetag war bei mir 17 Stunden. Ich war, glaube ich, in diesem Jahr einmal zu Hause für effektive 24 Stunden. Da war einfach der Weg sehr weit und auch eben zu den Ligaspielen hatte man immer mindestens einen Doppelflug, war dann oft gut kombiniert mit Champions League-Spielen, aber da war schon unser Motto, work hard, travel harder, weil wir wirklich nur unterwegs sind. Also ich kann mich nicht erinnern, in wie vielen Hotels wir übernachtet haben. Man war ganz selten wirklich zu Hause und das war einfach für meinen Körper auch super anstrengend. Also die Bedingungen waren an sich auch top. Wir haben auch wirklich gut in den Hotels gelebt, aber es ist trotzdem, Reisetage sind oft anstrengender als wirklich das Training. Wir hatten gar nicht so viele Einheiten, weil wir eben dann den Fokus auf Reisen und Spielen hatten. Und das hat mir einfach persönlich nicht gefallen. Die Entwicklung, die ich in dem Jahr gemacht habe, vor allem sportlich, war trotzdem enorm. Ja, und dann war ich froh, dass ich da die Chance hatte, nach Budapest zu gehen. Einfach eine grandiose Stadt, war richtig cool und auch der Verein, wie dort alles aufgebaut ist, dann umso schöner mit Emmy und Alice noch 2 deutsche Kameraden dabei gehabt zu haben. Und ja, das war super cool. Für mich dann aber auch trotzdem der perfekte Zeitpunkt, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Dann trotzdem ein Alter, wo ich sage, ja, war eine tolle Erfahrung, aber jetzt freue ich mich auch wieder auf Familie und Freunde. Man findet dann einfach doch nicht so oft die Zeit, da einfach auch mal ja, nach Hause zu kommen. Klar, der Fokus ist anders, ist auf dem Sport, aber man ist dann schon lange weg und nach 3 Jahren war das dann für mich der optimale Zeitpunkt.
Maren, wenn du das hörst, Reisetage anstrengender als gefühlt alles andere. Bist du da froh, dass du dann nie ins Ausland gegangen bist?
Also ich glaube, an den Reisetagen würde ich das nicht festmachen. Und gerade auch in Ländern wie Ungarn, Dänemark, da sind die Reisetage eigentlich eher begrenzt, außer natürlich man spielt Champions League. Da haben wir, glaube ich, in der Bundesliga schon sehr, sehr weite Fahrten. Da sind eigentlich die Ausländer, die dann zu uns kommen, immer sehr überrascht und finden dann die Auswärtsfahrten, die wir als kurz bezeichnen, schon ziemlich lang. Deswegen glaube ich, ja, daran lag es nicht.
Gab es einen Zeitpunkt, wo du das überlegt hast oder bist du dann, ich sag jetzt mal, Heimscheißer?
Also letzten Endes bin ich das, ich bin ja nicht weggegangen. Nee, es gab immer wieder Zeitpunkte, aber es hat für mich einfach so, wie Jule gesagt hat, dann nicht alles zusammengepasst, sodass ich gesagt habe, das wäre jetzt für mich der richtige Schritt. Und deswegen, ich habe das eigentlich immer von vorne nochmal überlegt, wenn es dann um Vertragsverlängerungen ging und ja, habe mich dann aber halt immer dagegen entschieden.
Ihr seid erfahrene Spielerinnen. Wenn jetzt zum Beispiel jüngere ausländische Spielerinnen nach Metzingen gekommen sind, ich habe zuletzt mit Anna Albeck länger gesprochen, denn Tata Banja spricht ja natürlich auch sehr, sehr gut Deutsch, deswegen war das ein bisschen einfacher. Aber was könnt ihr Ausländerinnen vermitteln und helfen, wenn die nach Deutschland kommen? Für die meisten eine schwere Sprache. Anna Albeck ist natürlich da jetzt ein schlechtes Beispiel für, aber eine schwere Sprache. Auch andere Distanzen hast du auch gerade erwähnt. Was gibt man da jungen Mädels teilweise, die Anfang 20 sind, eventuell als erfahrene Spielerin so mit auf den Weg?
Ich glaube, wichtig ist, dass man ihnen erstmal hilft, sich zurechtzufinden, dass sie sich wohlfühlen, weil das einfach ein super wichtiger Faktor ist, auch um Leistung zu bringen, aber einfach auch fürs generelle Leben. Und da einfach das Ankommen erleichtern, sie gleich mit einbinden und auch bei organisatorischen Sachen helfen und dann eben ganz, ganz viel in die Taktik mit reinnehmen. Denn meistens kennen wir den Trainer dann schon länger, wenn der Trainer dann schon länger im Verein war und dann eben gerade solche Fragen schnell klären, damit die da auch schnell ein Spielsystem finden.
Maren kennt das nur, die Ausländerin zu begrüßen. Du kennst halt auch den anderen Weg oder den anderen Blick darauf. Selbst dann irgendwo hinzugehen und jemand sagt dir, pass mal auf, wir regeln das und das mit dem Amt, mit der Wohnung und so weiter. Warst du, was das angeht, Jule, ich will nicht sagen angespannt, aber ein bisschen aufgeregt, weil machen wir uns nichts vor, Rostov ist verdammt weit weg.
Total. Ich bin da hingegangen mit meinen 3 Sporttaschen und wusste nichts. Ich war noch nicht einmal vorher in der Wohnung, in die ich kommen sollte. Noch wusste ich irgendwas. Ich hatte mit Lois Abing schon vorher Kontakt. Die hat ja auch zu diesem Zeitpunkt dort gespielt. Spricht auch sehr gut Deutsch, weil sie eben auch lange in der Bundesliga war. Und habe mich da natürlich schon ein bisschen informiert. Aber letztendlich wusste ich nichts, bin da hingegangen. Und war dann natürlich umso glücklicher, dass vom Verein aus alles schon organisiert war. Die Termine am Amt und so waren alle schon fix. Jemand vom Verein, auch offiziell ist es mit mir dorthin gegangen, hat alles gemacht. Dann natürlich auch Russland, ein Land, wo man die Sprache und die Schrift nicht einfach lesen kann. Also ich wusste wirklich gar nichts, musste darauf vertrauen, aber war wirklich alles top organisiert. Auch in Budapest war alles für uns schon vorbereitet und man musste nur hinkommen. Und dann auch, wie Maren gesagt hat, für eine Spielerin dann wichtig, dass sich die Mitspieler mitnehmen, wo geht man einen Kaffee trinken oder wo kann man am Wochenende mal gemütlich Mittagessen gehen. So, das ist dann schon eigentlich mit am wichtigsten oder auch zusammen in die Halle zu gehen. Wie sind dort die Abläufe? Muss man viel früher da sein? Hat jeder seinen Platz in der Kabine oder sitzt man irgendwo? So, diese Themen kamen dann auch. Aber hatte ich zum Glück auch nur gute Erfahrungen.
Sie hat eben gesagt, Mut ist wichtig, ins Ausland zu gehen. Maren, bewunderst du ihren Mut, diesen Schritt gegangen zu sein?
Auf jeden Fall. Gerade auch Russland eben so weit weg, das ist, glaube ich, für viele schon direkt ein Ausschlusskriterium, weil dann auch Besuche natürlich schwieriger sind. Und schon damals, also haben eigentlich fast alle aus der Mannschaft gesagt, wow, Respekt, aber bei Jule können wir uns das durchaus vorstellen. Und deswegen auf jeden Fall auch nach wie vor Respekt, dass sie das so gemacht hat, ja.
Jetzt kommen wir mal zur sportlichen Aktualität. Noch nicht EM-Qualifikation und Olympia-Quali, sondern das, was vor ein paar Wochen in Stuttgart passiert ist. Das ist ein Highlight, das man nie in seinem Leben vergessen wird. Erzählt mal, wie war das denn in den Minuten danach?
Ja, irgendwie immer noch schwer in Worte zu fassen, weil keiner damit gerechnet hat. Und wenn man ehrlich ist, auch eigentlich die ganzen Experten, alles stand gegen
Entschuldigung.
Uns.
Entschuldigung.
Nee, also das ist ja auch völlig klar, das war uns auch klar, aber ich glaube, das hat uns auch sehr geholfen, die Sache auch irgendwie mit Freude und Spaß anzunehmen und zu sagen, ja, jetzt komm, jetzt fordern wir die einfach raus. Und das haben wir gemacht, das hat zum Glück funktioniert und das war einfach, deswegen glaube ich, nochmal unbeschreiblicher, das dann zu gewinnen, auch gegen Ende dann zu merken, ja, ja, das kann was werden, das wird was und jetzt ist es das geworden. Und also für mich der erste große Titel in der Bundesliga, sage ich jetzt mal, in der aktiven Karriere und für den Verein. Und auch das einfach zu wissen, was das für viele bedeutet, macht es auch nochmal besonderer irgendwie.
Wenn man dann vor allem mit Spielerinnen spricht, die schon ein bisschen länger dabei sind oder auch Spieler natürlich, die lange auf so einen ersten Titel gewartet haben, ist für dich gefühlt die Bedeutung nochmal umso größer?
Ja, ich glaube, ich kann es dadurch noch mehr einfach wertschätzen, weil es nicht in meiner ersten Saison Bundesliga passiert ist, sondern ja, das ist jetzt meine 10. Saison und jedes Mal arbeitet man darauf hin. Wir waren oft im Final Four, wir waren auch öfter mal in der Liga wirklich ganz oben mit dabei und hatten auch Chancen, da noch weiter hochzukommen, haben dann immer wieder die entscheidenden Spiele verloren und dementsprechend ist es einfach umso schöner, dann diesen Schritt geschafft zu haben und dann mal was in den Händen zu halten.
Wir sind ja hier bei Kreisab direkt, Jule. Wie sehr ist dir im 7-Meter-Werfen im Halbfinale der Arsch auf Grundeis gegangen?
Enorm. Ich weiß auch nicht, welche Rolle schwieriger ist, Torwart zu sein, um zu wissen, du musst jetzt parieren oder die Spielerin, die werfen oder die, die dastehen und anfeuern und eben mitfiebern. Aber lustigerweise haben Maren und ich vor dem Halbfinalspiel in der Kabine so ein bisschen eine Ansprache auch gehalten, auch unsere Erfahrungen geteilt. Wir hatten schon mal das Erlebnis, im Final vorzustehen, im 7-Meter-Werfen zu sein gegen den THC. Und haben dieses 7-Meter-Werfen damals gewonnen. Und da haben wir unsere Erfahrungen so geteilt. Und irgendwie ist genau das, was wir vorher gesagt haben, eingetroffen. Und dann, als es zum 7-Meter-Werfen ging, war ich irgendwie innerlich so, wo ich wusste, wir machen das.
Lasst uns gerne mal teilhaben an dem, was ihr da gesagt habt.
Ja, eben eigentlich, wie ich schon gerade gesagt habe, die Erfahrungen, wie geil das ist, in ein Finale einzuziehen und auch über 7-Meter-Werfen, das ist irgendwie nochmal so ein anderes Feeling, was man da hat. Also man ist da plötzlich eine Rieseneinheit und jeder jubelt bei allem. Der Torwart steht im Tor und wie wichtig es auch ist, diesen Glaube zu haben, das dann zu machen. Dann haben wir angefangen und hatten einen Fehlwurf. Aber es war egal, die nächste geht hin, ist wieder selbstbewusst und trifft den. Und dann stand es ja auch nach der ersten Runde direkt wieder unentschieden und man wusste, jetzt müssen wir wieder, es geht weiter. Und ja, aber eigentlich haben wir auch vorher genau diese Dinge angesprochen und das war schon so, man wächst da über sich hinaus, komplett als Team und das macht Gänsehaut, muss ich jetzt noch schmunzeln, wenn ich daran denke, wie das war.
Macht Gänsehaut, wenn man zuhört, kann ich dir sagen. Ich persönlich bin ein sehr euphorischer Mensch und finde, das ist eine ganz gute Eigenschaft. Wie viel Euphorie herrschte bei euch nach dem 7-Meter-Werfen mit Hinblick darauf, dass man am nächsten Tag natürlich um einen Titel spielen wird?
Ja, ich denke, die Euphorie, die war riesig und trotzdem so fokussiert, weil man weiß, es ist nicht vorbei und irgendwie hat man trotzdem immer im Hinterkopf, ja, wir waren der Außenseiter für Sonntag, hatten eigentlich unser Ziel, was wir vorab besprochen haben, ins Finale kommen zu wollen, erreicht und trotzdem war jeder fokussiert im Hotel, Physio genutzt, um sich zu regenerieren. Wir lagen in unseren Hosen im Eisbad, haben da alles möglich gemacht, um dann auch sonntags wieder auf dem Punkt da zu sein und wenn ich zurückdenke, ich habe schon einige Final Four Teilnahmen gehabt, wie schwierig der Sonntag ist, wenn man den Samstag verloren hat, mit was für einem schweren Körper man aufwacht, was da auch einfach das Mentale so ausmacht. Also sonntags beim Aufwärmen sage ich noch zu Maren, Maren, kannst du dich erinnern, wie schwer das letztes Jahr war? Das Spiel um Platz 3, was einfach, so hart das klingt, aber keinen Wert hat im Pokal. Und wie gut der Körper sich sonntags angefühlt hat, obwohl man am Vortag, und wir hatten nicht mal 24 Stunden Pause, 60 Minuten durchgeackert und das hat sich so gut angefühlt. Also da ist die Euphorie und ja, da hat man so viele Glücksgefühle in sich, dass das dann wirklich einfach wieder weitergeht.
Muss man aufpassen mit all dieser Euphorie nach so einem Sieg, dass man den Fokus irgendwie hält? Das stelle ich mir unfassbar schwer vor.
Ja, also man hat es vielleicht auch an unseren Spielen gesehen, dann die nächsten in der Bundesliga, die haben wir dann erstmal leider verloren, beziehungsweise konnten nicht konstant unsere Leistung abrufen innerhalb der Spiele. Ich glaube, da sind viele Faktoren irgendwie zusammengekommen, aber sicher war es schon schwierig nach diesen krassen Sieg und all den Emotionen und der Euphorie dann wieder auf den Liga-Alltag zurückzukommen, wo man dann nicht irgendwie wieder direkt ein Ziel vor Augen hat, was so nah ist, sondern was sich halt erst am Ende der Saison dann bezahlt macht, welchen Platz man dann eben errungen hat. Und ich glaube, da ist dann halt auch in der Mannschaft jeder nochmal anders. Ich glaube, die einen hätten vielleicht gut auf diese Euphoriewelle schwimmen können, aber die anderen brauchen dann vielleicht doch nochmal mehr, ja, ich sag jetzt mal einen kleinen Tritt oder auch einen größeren, um da dann sich bewusst zu machen, hey, Liga zählt auch, nicht nur unser Sieg jetzt ist wichtig, sondern die nächsten Spiele sind auch wichtig. Also ich glaube, da dann irgendwie so alle wieder auf einen Nenner zu bekommen, ist auch ganz schön schwer.
Und die Euphorie von Samstag auf Sonntag, musstest du die für dich persönlich ein bisschen bremsen vor dem Finale gegen Bietigheim?
Nee, gar nicht. Weil, also es war einfach so ein gutes Gefühl, gewonnen zu haben, zu sehen, wir haben als Team so lange gekämpft, an dem 7-Meter-Werfen die Nerven behalten und wir waren da so eine Einheit, das war einfach wie im Flow. Da musste man sich über gar nicht so viel Gedanken machen, einfach nochmal ein bisschen drauf einstellen, was sind die Stärken von Bietigheim, was wollen wir tun, und dann, ja, ein Selbstläufer war es nicht, aber so emotional war das schon dann ein Selbstläufer.
Wann merkt man in einem Spiel, dass man es gewinnen kann?
Tatsächlich habe ich ab der 40. Minute auf die Anzeigetafel geguckt. Wir waren mit 3 Toren vorne und dann wusste ich, heute geht richtig was. Und irgendwie, ja, war es dann so. Wir haben uns richtig in den Flow gespielt und jeder hat dran geglaubt, dass dann heute doch was ging. Zur Halbzeit noch mit 2 Toren hinten gelegen. Ja, und 10 Minuten später schon mit 3 vorne. Trotzdem ist Handball natürlich ein Sport. 3 Tore sind nichts, vor allem wenn noch 20 Minuten übrig sind. Aber ja, dann lief irgendwie alles für uns. Wir sind mutig geblieben. Wir hatten auch ein Spiel, wir hatten nichts zu verlieren. Wir konnten nur gewinnen an diesem Tag und ja, das ist uns gelungen. Bietigheim hatte zu diesem Zeitpunkt einfach auch nicht deren stärksten Tag. Das musste man auch ausnutzen und das war uns auch bewusst. Bei uns musste alles funktionieren und bei Bietigheim durfte möglichst wenig klappen an dem Tag. War das der Fall? Und dann, ja, war bei mir auf jeden Fall ab der 40. Minute innerlich das Gefühl da, wo ich wusste, heute machen wir es.
Das ist ganz interessant. Ich habe dann euer nächstes Ligaspiel zu Hause gegen Borussia Dortmund gesehen. Ich habe eine Woche später, wenn mich nicht alles täuscht, das Bietigheimer Hinspiel gegen ICAS in der Champions League gesehen und diese eklatanten Unterschiede in den Leistungen. Das ist manchmal natürlich gar nicht zu erklären. Ihr habt jetzt ein paar Mal ein Wort in den Mund genommen: Glaube. Ganz, ganz wichtig. Auch für das, was jetzt in der kommenden Woche ansteht: Olympia-Qualifikation. Erklärt mal jeweils, was Olympia für euch bedeutet.
Ja, boah, auch das ist, finde ich, schwierig in Worte zu fassen. Das ist, glaube ich, der Traum von jedem Sportler, jeder Sportlerin, mal bei Olympia dabei zu sein, weil einfach der Sport gefeiert wird und die, die sich jeden Tag aufopfern, trainieren und alles geben. Und ich stelle mir das wahnsinnig toll vor, im olympischen Dorf zu sein, für sein Land zu kämpfen, aber auch die anderen Sportler und Sportlerinnen und Sportarten zu feiern. Und ja, allein irgendwie der Gedanke gibt einem, finde ich, schon Gänsehaut, da dabei zu sein und das olympische Feuer. Also ja, es sind so viele positive Emotionen, die man schon damit verknüpft, obwohl ich jetzt noch nie da gewesen bin. Deswegen, das wäre schon was sehr, sehr Besonderes.
Ja, ich kann für mich sagen, das wäre mein absolutes Highlight meiner Karriere. Ich bin jetzt 31 und weiß, dass das jetzt die Chance ist, once in a life. Und jetzt ist man so kurz davor und man kennt es nur aus dem Fernsehen. Da bekommt man Gänsehaut, alle Nationen, alle Sportarten auf einem Haufen. Das wäre schon fantastisch, da ein Teil davon zu sein.
Wir müssen uns nichts vormachen. Ihr habt natürlich generell gute Chancen, euch zu qualifizieren. Ihr hättet aber deutlich bessere Chancen mit Viola Leuchter, mit Annika Lott und mit, wir wissen noch nicht, ob sie spielen kann, Alina Greisels. Wie könnt ihr es schaffen, auch als erfahrene Spielerin, auch als Spielerin, die jetzt natürlich mit so einem tollen Erfolgserlebnis, mit dem Pokalsieg hier zur Nationalmannschaft gekommen sind, wie könnt ihr es schaffen, dem Rest der Bande, sag ich jetzt mal, diesen Glauben zu vermitteln, damit es vielleicht auch ohne wichtige Leistungsträgerinnen funktioniert?
Ich bin mir sicher, dass wir alle gerade schon auf dem Stand sind und daran glauben, dass wir das schaffen können. Jedem ist bewusst, dass das natürlich harte Brocken sind, die da auf uns zukommen, und das wird sicherlich kein Selbstläufer sein. Wir haben trotzdem den Vorteil, dass das ein Heimspiel für uns ist und wollen natürlich da die Zuschauer begeistern, die uns dann hoffentlich da auch in den wichtigen Phasen auch noch mitnehmen und vorantreiben. Und ja, wir sind gut eingespielt. Ich bin mir sicher, die großen Nationen haben riesen Respekt vor uns. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, wie nah wir dran sind. Und ja, ich bin mir sicher, dass wir jetzt einfach an der Reihe sind und diesen Schritt machen werden.
Sie hat gerade gesagt, der Glaube, dass wir es schaffen können. Wie wäre es denn mit der Glaube, dass wir es schaffen werden?
Super, so machen wir das.
Amen.
Ja.
So einfach ist es natürlich nicht. Was glaubst du denn, Maren, wird der entscheidende Faktor sein, um sich das Olympiaticket zu sichern? Wenn du dir einen rausgraben musst aus der, keine Ahnung, Taktik- oder Technikkiste.
Also es muss Taktik oder Technik sein.
Es darf auch was anderes sein.
Weil ich weiß es, ja, deswegen habe ich auch gelacht, aber wir haben so oft über Glaube geredet. Ich glaube, dass es das ist. Wenn wir an uns glauben, an unsere Stärken und einfach an das, was uns als Team auszeichnet und dass wir in unserem Glauben zusammenhalten, das ist das Allerwichtigste. Ich finde, das hat man auch in unserem Pokalspiel gesehen. Wir haben dran geglaubt, wir haben zusammengehalten. Und dann war die Qualität der Einzelspieler nicht mehr von erster Bedeutung, sondern das, was dieser Teamgeist dann ausgemacht hat und der Glaube daran, das schaffen zu können.
Wie macht man das denn? Wie stellt man denn dieses Gefühl auch bei anderen Spielerinnen her? Weil man geht nicht in die Kabine, drückt auf den Knopf und auf einmal glauben alle dran. Das funktioniert so nicht. Könnt ihr, wie vielleicht ihr das auch in Metzingen gemacht habt, vor diesem Halbfinale, in der Kabine irgendwie sagen, pass mal auf, Mädels, ich habe hier einfach keinen Bock, heute zu verlieren. Wir reißen das Ding. Irgendeine ultra-emotionale Ansprache halten, irgendwas kreieren, für irgendwas sorgen, was alle zusammen so sehr pusht in dem Moment, dass es gar nicht anders funktionieren kann, als Slowenien zu schlagen und vielleicht Montenegro zu schlagen.
Ich glaube ja, ich glaube aber, das fängt auch schon viel früher an in den kleinen Gesprächen, die man miteinander führt, wie man ins Training reingeht, auch schon, was die Trainer uns vermitteln, ob die auch schon den Glauben haben. Und wenn man damit schon früh anfängt, das irgendwie zu festigen und zu fördern, dann ist es auch schon am Spieltag leichter, da reinzukommen, einen Flow zu finden, die Emotionen zu finden. Und auf jeden Fall werden da Leute, und Antje macht auch nochmal immer Ansprachen, also wir haben da auch unsere Rituale vor dem Spiel, und da wird auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal emotional was gesagt werden.
Freut ihr euch darauf? Seid ihr angespannt? Seid ihr ein bisschen nervös, weil ihr gerade eben, ich finde, auf eine fantastische Art und Weise geschildert habt, was Olympia für euch bedeutet?
Bei mir ist das so ein absoluter Mix. Auch als ich vor 2 Wochen bei der PK war in Neu-Ulm, schon in der Halle stand, da habe ich schon ein bisschen schwitzige Hände gekriegt und dachte, krass, es ist wirklich ein Müh, der noch fehlt, und dann ist man da dabei. So ein kleiner Schritt. Deshalb ist das so ein Mix aus Anspannung, aber auch absolute Vorfreude.
Du nickst.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, ich sage immer, also wenn ich mal nicht nervös bin, ist das nicht so gut, weil ich glaube, so eine Grundnervosität, auch einfach um den Gegner ernst zu nehmen, um das Spiel ernst zu nehmen, das brauche ich persönlich einfach. Aber dann ist auch da diese große Freude, was zu schaffen, was jetzt Deutschland lange nicht mehr geschafft hat im Frauenbereich, und einfach die Chance, da dabei zu sein, das ist eine riesige Vorfreude.
Wird ein kurzer Sommer für euch. Was macht er denn mit Urlaub und so einem Kram? Ich meine, du kannst ja dann nach Olympia Urlaub machen,
genau.
Kein Problem. Und bei dir, Jule?
Ich meine, glaube,
so 5-Tage-Trips oder was machst
ja,
du dann?
Ja, das verschmerzt man gerne. Ja, da freue ich mich schon, in den Bergen die Hügel auf und ab zu sprinten. Nee, wird ein kurzer Sommer. Ja, das ist einem bewusst, und da freut man sich drauf, und dafür macht man das gerne.
Was ich gerade interessant finde, ihr habt überhaupt nicht gesagt, ja, wir müssen uns erstmal qualifizieren.
Ja.
Das finde ich sehr gut, und ich hoffe, dass das dann auch nächste Woche klappt. EM-Quali ist ja jetzt schon mal in trockenen Tüchern, das ist schon mal sehr gut. Was könnt ihr jetzt noch tun, weil wir sprechen vor den Spielen gegen Israel miteinander, um da nochmal drauf zurückzukommen, technisch, taktisch, wie kann man diese Spiele nutzen, um dann mit einem super Gefühl auch, ihr seid klarer Favorit, müssen wir nicht drüber reden, ihr werdet die Spiele auch hoch gewinnen, um da mit einem super Flow nach Neu-Ulm zu fahren.
Ja, ich denke, das ist nochmal der absolut perfekte Test, 2 Spiele zu haben, auch gut als Favorit in ein Spiel zu gehen und aber auch zu wissen, wir können jetzt Dinge austesten, die wir bisher vielleicht nur in den Trainingseinheiten hatten. Wir können uns schon in den Spielen auch mit Blick auf nächste Woche da in einzelnen Situationen vorbereiten, wie wir da vielleicht das ein oder andere verteidigen wollen oder müssen. Und dann sehen wir auch, wie reagiert ein Gegner auf das, was wir spielen oder wie wir etwas verteidigen. So im Training weiß man dann natürlich von beiden Seiten immer, was kommt jetzt. Und da weiß man, auch wenn die Qualität des Gegners jetzt am Wochenende vielleicht nicht so hoch ist, aber trotzdem, was müssen wir verbessern oder was war schon richtig gut. Und einfach auch wichtig, die Spiele souverän zu machen, um dann mit einem guten Gefühl und dem Schwung in die neue Woche zu gehen und dann zu wissen, Donnerstag, jetzt zählt's. Und somit ist das, denke ich, nochmal der perfekte Zeitpunkt, auch mit Gegnern wie diesen, die wir jetzt haben.
Maren, Jule, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr habt ja jetzt ich weiß nicht, am Nachmittag nochmal ein leichtes Training oder was macht ihr?
Ein Krafttraining.
Mhm. Ah, ein Krafttraining, natürlich. Da muss ich auf jeden Fall jetzt schnell nach Hause, damit ich da nicht irgendwie noch den Gedanken bekomme, ich müsste auch irgendwie Krafttraining machen. Da bin ich ganz, ganz weit von entfernt. Nochmal, vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch, dass ihr gut durch die weiteren Spiele kommt, gut nach Neu-Ulm kommt und dass das was wird. Und das war's dann für die heutige Ausgabe. Nochmal der Hinweis, Facebook, Twitter, YouTube und vor allem Instagram, da könnt ihr Kreisab sehr gerne folgen. Und nächste Woche sprechen wir unter anderem darüber, warum sich die deutschen Frauen für Olympia qualifiziert haben. Tschüss zusammen.